Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt auch ein bisschen frei hatte, so wie wir, und die jetzt mit den ersten Trainingseinheiten auf die nächste Perfect Season. Es ist Offseason, es ist Preseason, es ist alles das, was uns jetzt wieder sagen lässt, dass die nächste Perfect Season möglich ist. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi!
Wunderschönen guten Tag, aber mein Gott, hat die Pause dir gut getan. Du hast ja die Batterien aufgeladen, wie ein Duracell-Hase haust du hier die Sachen raus.
Oh Respekt, yeah.
Respekt, Respekt.
Und der Micho ist auch mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo, schön eure Stimmen zu hören. Ihr hört ja an, als wärt ihr jetzt mittlerweile richtig erwachsen geworden in letzter Zeit. Und Rico, ich habe noch viel länger nicht gehört.
Ja, ich weiß, es waren tatsächlich fast 2 Monate, die wir jetzt also bei mir war super viel los, bei euch war super viel los und wir hatten uns sowieso gesagt, dass wir, hatten wir auch angekündigt, dass es so eine kleine Pause geben wird. Die war jetzt vielleicht ein bisschen länger. Ich meine, andere Podcasts machen auch, wenn ich das jetzt sehe, ungefähr 2 Monate Pause. In der College-Bubble war das bei einigen Podcasts so, die über 3 Monate jetzt nur eine Woche. Andere deutsche Podcasts haben zwischendurch mal 2, 3 Folgen wieder aufgenommen, andere waren gar nicht. Und wir haben uns dann auch mal was gegönnt, weil wir haben tatsächlich, ich glaube, 14, 15 Monate am Stück jede Woche eine Folge, glaube ich, rausgehauen. Und jetzt 2 Monate gar nicht und jetzt kann es wieder losgehen. Und wenn ihr das hört, werdet ihr vermutlich, also tatsächlich gibt es uns schon 3 Jahre. Es ist schon ein bisschen verrückt irgendwie. Also wir kennen es jetzt seit länger als 3 Jahren über Facebook halt, aber am 5. Juli 2019, witzig, die Uhrzeit zählt gerade 20.19 Uhr, wenn alles im Leben doch so zusammenlaufen würde. 3 Jahre Dolphins Drive, verrückt irgendwie, ich weiß nicht, Tobi, oder ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie gerade, ich habe da vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen krass irgendwie.
Ja, dass wir das jetzt echt schon 3 Jahre machen, also es ist echt bemerkenswert. Und dass ihr das 3 Jahre lang mit mir ausgehalten habt, ist umso bemerkenswerter. Da, und so weiter. Aber ich kann mir das mit dem Geburtstag des Dolphins Drives ja immer wunderbar gut merken, weil ist ein Tag vor meinem Geburtstag. Also, wenn ihr das jetzt hört, danke, jetzt dürft ihr mir gratulieren.
Okay, ich spare mir jetzt das Singen, weil wir sind ja kein Gesangspodcast.
Du darfst jetzt auch noch nicht singen, weil ich höre das ja vor meinem Geburtstag.
Es gibt, herzlichen Glückwunsch vorträglich.
Ja, es gibt schlechtes Karma.
Obwohl, man könnte jetzt halt herzlichen Glückwunsch nachträglich sagen. Es wäre das längste nachträglich, was so möglich ist.
Wahrscheinlich.
Verrückt. Verrückt. Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie macht man noch dieses Podcasten? Man spricht halt einfach. Was erwartet euch diese Folge? Wir lassen die Offseason so ein bisschen Revue passieren. Was ist überhaupt passiert? Es gab 34 Moves der Miami Dolphins, die ich so durchgehen werde. Wir werden über jeden bisschen sprechen und werden nachher so eine erste Bewertung, beziehungsweise was hat uns gefehlt in der Offseason? Brauchen wir noch irgendwas? Beziehungsweise wie bewerten wir die Offseason bisher? Und dazu so ein bisschen die Erwartungen. Also, was können wir uns vorstellen, was passiert, was wird bis Saisonbeginn passieren? Was sind so die Erwartungen, mit denen wir in die neue Saison gehen? Also jetzt keine, ich erwarte einen 17-0-Record und die nächste Perfect Season, sondern das halt so einfach grobe Einschätzungen mal geben. Und das ist das, was euch jetzt erwartet. News gibt's ja so direkt erstmal keine. Es sei denn, Micho, du möchtest in deiner Rubrik rund um die NFL über irgendwas Besonderes sprechen, dann dürftest du jetzt.
Das Einzige, was es an News oder sowas gibt, das war fast schon Neverending Story, die mir so einfällt. Also, das heißt nicht, Entschuldigung, sorry. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwo großartige News gibt, aber tatsächlich ist viel davon wirklich sehr, sehr intern. Und das Einzige, was in meinen Augen halt große Wellen geschlagen hat, außer vereinzelten Todesfällen, das gibt es leider immer noch, ist tatsächlich die Geschichte mit Deshaun Watson. Dass wieder weiterhin Frauen aufgetaucht sind und dass die NFL jetzt wohl anstrebt, ihn mindestens eine ganze Saison lang zu sperren. Ja. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Es darf spekuliert werden. Dementsprechend auch darf spekuliert werden, was denn aus Baker Mayfield wird, der ja eigentlich gar nicht mehr für die Browns auflaufen will und so weiter. Wird jetzt Jacoby Brissett, insofern haben wir da eine kleine Dolphins-Verbindung, plötzlich Starting Quarterback bei den Browns. Es ist auf jeden Fall weiterhin eine eklige Geschichte, die anscheinend kein Ende findet.
Übrigens, da zu der Geschichte jetzt allgemein, Micho, Tobi, ihr werdet euch vielleicht eher erinnern, es gab ja damals die Geschichte rund um Ben Roethlisberger, der ja auch den, ich glaube, da stand auch eine Vergewaltigung oder halt sexuelle Übergriffigkeit im Raum. Ich weiß es jetzt leider.
Vergewaltigung damals, meine ich.
Und er wurde erst für 6 Spiele gesperrt von der NFL und dann wurde die Strafe, glaube ich, auf 4 Spiele reduziert. So meine ich zumindest so. Und warum setzen wir das jetzt nicht einfach an? Okay, das ist sexuelle Übergriffigkeit, 4 Spiele pro Fall, 24 Fälle, 24 mal 4 sind 96, 96 Spiele Sperre für Deshaun Watson und dann ist das Ding durch. So, weiß ich nicht. Fände ich mehr als gerechtfertigt, fände ich fair. Das sind 17, 34, 68, 85. Das sind das 5,5 Saisons. Ich denke, das ist gerechtfertigt. Also eigentlich sollte er nie wieder spielen, aber ja, könnte man zumindest mal.
Vielleicht gibt's Längenrabatt. Eine Saison weniger, 4,5.
Ja, aber
in dem Zusammenhang hört sich das Wort Mengenrabatte richtig ekelhaft an, um das richtig mal so zu sagen.
So war's auch.
Ich wollte es nur noch mal klarstellen, nicht, dass dir einer irgendwas nachsagt hier.
Ja, nee, aber das fände ich halt inzwischen, wo ich sage, okay, setz ihn halt einfach, ich meine, 5,5 Jahre, so, das ist das eine. Die Browns sind natürlich damit komplett genatzt. Und das ist ja immer noch, dass die Texans so ein bisschen da vielleicht auch die Finger mit im Spiel haben. Dann werden, und die Texans werden damit bestraft, dass sie alle First-Round-Picks verlieren, die sie mit dem Trade bekommen haben. Oh mein Gott. Ende der Watson-Geschichte. Er wird wahrscheinlich nie wieder Football spielen. Alle sind mehr oder weniger zufrieden. Und ja, hoffen wir einfach, dass da irgendwie sowas kommt. Aber ja. Schwierig. Also das wollte ich jetzt nur noch mal reinbringen. Das hatte ich glaube, in einem der Podcasts gehört, wo es um Big Ben auch ging. Ich weiß gerade, ich glaube, im The Athletic Podcast war es, wo es auch um den Fall von Big Ben im Vergleich dazu ging. Aber ja, ich weiß nicht. Das wäre das, was ich dazu noch sagen wollen würde, weil es ist viel gesagt worden. Es sind mehr dazugekommen inzwischen. Es gab Settlements, aber auch nicht bei allen. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Verhandlung im geben. Zwar nicht strafrechtlich, sondern sozialrechtlich.
Zivilrechtlich.
Zivilrechtlich, danke.
Ja, das Problem ist ja eben, es heißt zwar, es gibt keine strafrechtliche Klage, weil für die ursprünglichen Klagen, da hat ein Gericht befunden, dass dafür für strafrechtlich, glaube ich, dass da nicht genug vorliegt. Das kann zivilrechtlich aber ganz anders aussehen. Vor allen Dingen mit neuen Fällen kann das auch wieder ganz anders aussehen. Das heißt, das Strafrechtliche ist wohl wieder auf dem Tapet.
Na gut.
Ganz komisch in den USA, aber ich bin halt auch kein Jurist. Ne?
Ja, nee. Da nur zu nebenbei, er hat sich mit 21 von 24 Frauen gerichtlich, außergerichtlich und finanziell geeinigt. Die Frauen sollen durch eine Sammelklage vertreten $100,000 pro Person abgelehnt haben, so dass man gemunkelt hat, es wird sich so im Bereich 300 bis $500,000 pro Fall abgespielt haben. Wenn man das jetzt hochrechnet, hat sich Deshaun Watson für 10 Millionen freigekauft. Ich danke. In diesem Sinne, das werden Sie nie hören, aber ich danke den drei Frauen, die auch das abgelehnt haben und dies wirklich jetzt auch wirklich durchziehen. Weil was man gehört hat und was so aus den Untersuchungen der verschiedenen Franchises und der Liga rausgekommen ist, dann hat Deshaun Watson im Zeitraum von, ich glaube, 14 Monaten um die 70 Masseurinnen oder um die 70 verschiedenen Masseurinnen besucht. Und schon allein das zeigt, dass der junge Mann ein Problem hat. Was eine dieser Damen erzählt hat, was Deshaun Watson da während dieser Massage aktiv an sich selber und an der Frau dann betrieben hat, zeigt umso mehr, dass der Junge nicht auf den Football fällt, sondern in psychologische Behandlungen gehört. Aus meiner Sicht sollte er die nächste Zeit, das heißt, es wären dann diese 5,5 Jahre, nicht mehr spielen. Aber wie Rico sagt, du würdest aufgrund des Vertrages, den ihm die Cleveland Browns da hingelegt haben und die sie ihm gegeben haben, du würdest die ganze Franchise auf Jahre hinaus total versenken und die wären nicht mehr konkurrenzfähig. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich die NFL das nicht wird leisten wollen. Ich gehe davon aus, aufgrund des hohen Drucks ein Jahr und dann hoffen, dass Gras über die Sache gewachsen ist. Und, naja, NFL ist Business. Auch da. Und es ist zum Kotzen. Aber naja, es ist ja nichts Neues.
Ja, aber was man daraus sagen kann, es gibt ja diese neue, die das jetzt von der NFL seitig untersucht, die ist ja neu. Ich kenne die jetzt gerade, ich habe ihren Namen nicht gerade, weil ich jetzt nicht so direkt auf das Thema vorbereitet war. Es wird für sie natürlich auch so ein Meilenstein sein. Das heißt, entweder sie knallt halt richtig auf den Tisch und zeigt, okay, das ist größer als die NFL und dementsprechend muss auch die Strafe deutlich größer sein. Oder sie kuscht halt und Geld ist wichtiger als alles andere. Aber auch das werden wir sehen. Jetzt habt ihr zumindest schon mal, wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, sodass das schlimmste Thema eigentlich schon überstanden für diese Offseason, würde ich sagen. Ja, oder? Also, denke ich zumindest. So. Gibt es noch was oder wollen wir jetzt in die 34 Offseason-Moves der Miami Dolphins einsteigen?
Da ihr ja zu Jay Cutler und was weiß ich wem noch nicht nur alles, was hören möchtet, können wir anfangen.
Was gibt's denn da?
Nichts.
Nee, ich jetzt sage, musst du auch sagen.
Nein, nichts.
Doch, es gibt los.
Nichts. Nein, los. Es gibt nichts.
Ach, hör auf. Du sollst uns nicht anlügen. Ich mag das nicht.
Es gibt nichts, bis auf die Tatsache, dass Mike Gesicki geheiratet hat und einige andere Spieler dann dabei waren und was weiß ich nicht, was alles. Es gibt nichts.
Also war das nicht so wie bei Bo Callahan?
Nee, da waren tatsächlich einige Leute. Da waren tatsächlich einige, aber ja, der Bo.
Gut, der Bo. Fangen wir an. Die 34 Offseason-Moves der Miami Dolphins. Und ich gehe jetzt einfach jetzt von hinten nach vorne. Der Move Nummer 34 war der Release von Wide Receiver Allen Hurns. Micho wird jetzt eine kleine Krokodilsträne, denke ich, irgendwo verkraften müssen.
Ja, so tief enttäuscht, ja.
Ja, zu Recht auch.
Das ist erst jetzt passiert.
Ja. Gut, ich denke, da müssen wir jetzt nicht viel drüber sagen, außer dass das erwartbar war. Oder möchte wer von euch das?
Die ganze lange Zeit hat mich das gequält. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich vorbei sein soll. Dass es endlich geschafft ist.
Ja, es ist ja nur sportlich vorbei. Finanziell musst du dich noch ein Jahr gedulden.
Das ist mir vollkommen egal.
Es sind nur $430,000 an Dead Cap, die wir schlucken und es war absolut abzusehen, dass der Move kommt.
Ja, das ist wohl richtig. Move Nummer 33. Das Resigning von Defensive Tackle Benito Jones. Tobi.
Es ist ein junger Mann mit relativem Talent. Wir haben da ja auch schon mal in einer der Folgen länger drüber gesprochen, dass ich seine Karriere schon aus dem College verfolgt habe. Er wird auf jeden Fall einen Shot fürs Practice Squad wieder bekommen, um dann vielleicht die Chance zu nutzen, in die Rotation zu kommen. Ansonsten Veterans Minimum Vertrag für $825,000 kannst du jetzt nicht viel falsch machen.
Das ist auch korrekt, ja. Dann die Nummer 32 war die Restrukturierung des Vertrages von Clayton Fijedelem. Micho, unser Safety.
Ja, also, ja, Safety. Wenn er denn mal Safety wirklich konstant spielen würde. Nein, seien wir ehrlich, es ist unser Special-Teamer. Special-Teams dürfen nicht unterschätzt werden. Da ist er eine wichtige Figur, von daher ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Von daher, ja, auch alles okay. Es war ja alles moderat und im Rahmen, von daher.
Na gut, also, war ja auch eigentlich nur, um Capspace freizumachen. Das
ja. Ja, ja, also wir binden uns jetzt, glaube ich, ein bisschen länger an ihn, ne? Im Endeffekt. Irgendwie sowas war das, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber wie auch immer, er ist ein Baustein, der oftmals unterschätzt wird, weil man ihn oft nicht sieht. Capspace freimachen ist immer gut. Auf der anderen Seite, Special Teams nicht schwächen, ist auch gut, von daher, okay.
Genau, mit dem nächsten, das war die Nummer 31. Ja, da haben wir ein Resigning betrieben, und zwar unseren Safety, beziehungsweise Defensive Back Sheldrick Redwine, weil wir einfach zu wenig Rotwein hatten in Miami, dementsprechend brauchen wir noch was. Ja, auch junger Spieler, Special-Team-Erfahrung und denke ich für das, was er dann verdient, eine sehr, sehr gute Lösung. Da kommen wir zu Nummer 30. Ein Move, der erwartbarste Move der ganzen Offseason war. Und zwar, Tobi, welcher war das?
Der erwartbarste Move der gesamten Offseason.
Ja.
Dafür würden mir jetzt mehrere einfallen. Ich hätte gesagt, dass der Cut vom Panther, weil das hatte ich
nein, durchaus erwartet. Nein. Aber ein Cut ist schon richtig. Du hattest nur den falschen Spieler. Jesse Davis.
Ach, Jesse Davis. Ja, ich wollte nicht ausschließen, dass er vielleicht sogar bleiben würde. Man hat in Miami mit Jesse Davis schon viel gesehen gehabt, aber du hast recht, man musste es erwarten oder man konnte es auch erwarten.
Genau, und also, wie gesagt, da auch an der Stelle nochmal, wie mit ihm umgegangen wurde von Fanseite, war sicherlich alles andere als richtig und fair, aber die Entlassung war folgerichtig. Die Nummer 29, das Resigning bzw. der Tender für Selvin Ahmed, unseren Running Back. Micho.
Ja, da fängt es langsam an, schwierig zu werden. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man seine eigenen Leute hält. Alles soweit in Ordnung, aber wir haben im Running Back Room so aufgerüstet. Das wird echt ein Hauen und Stechen geben. Und ich frage mich, ob ein Tender nötig gewesen wäre. Von der Qualität von Savon Ahmad her genommen, ist der halt jetzt im Vakuum betrachtet, ist das ein guter Move gewesen. Im Gesamtkontext des Rosters gesehen, bin ich hin und her gerissen. Aber da würde ich gern zu einem späteren Zeitpunkt der Folge auch noch mal was zu sagen. Ja, von daher, das ist so einer der Moves, den ich nicht einfach nur positiv bewerten würde, sondern wo vielleicht auch so ein kleines bisschen, ja, ich will nicht sagen Traurigkeit, aber so ein bisschen Negativität bei mir mitschwingt. Kritik auf einem hohen Niveau, aber ich finde, da kann man drüber nachdenken.
Tobi, was möchtest du da ergänzen?
Naja, ich finde, man sollte dazu sagen, man gibt ihm die Möglichkeit, sich im Trainingscamp zu beweisen, und wenn er es dann nicht schafft und wenn er im verstärkten Running Back Room hinten rüberfällt, wir schlucken kein Dead Money, wir kriegen das Geld, was er verdient, das sind nur 895.000 gegen den Cap wieder zurück, und wieso sollte man es nicht machen? Also es hat keine negativen Auswirkungen, wenn man ihn jetzt weiter trainieren lässt. Bis auf die Tatsache, dass man einem anderen Spieler die Möglichkeit hätte geben können, in einem 90er Kader sich zu beweisen. Aber dafür finde ich, ist Selvan Ahmed dann auch doch wieder gut genug, als dass man ihm die Möglichkeit geben kann, sich da zu beweisen. Dass seine Chancen relativ gering sind, werden wir im späteren Verlauf noch sehen.
Genau, das werden wir noch sehen. Und was wir gesehen haben, war der nächste Off-Season-Move. Und das war auch ein Tender, und zwar für Elijah Campbell. Defensive Back eher, aber Special Teams Player und auch hier junger Spieler. Defensive Backs kann man nie genug haben. Für mich eine sinnvolle Ergänzung. Und hier gilt auch die gleiche Argumentation wie bei Selvin Ahmed. Er nimmt am Trainingscamp teil und dann kann man am Ende sehen, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Und da verliert man meiner Meinung nach auch nichts. So, dann Move Nummer 27. Mensch, das ist ein Tempo, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Das Signing von Wide Receiver Trent Sherfield. Tobias.
Ja. Er hat eine gemeinsame Historie, wenn ich mich richtig erinnere, mit unserem neuen Head Coach, der ja OC bei den 49ers war. Und das ist so einer, der hat sich offensichtlich im Training in San Francisco gut angestellt. Und Mike McDaniel gibt ihm jetzt die Möglichkeit, sich in Miami im Wide Receiver Room zu zeigen und zu beweisen. Aber auch da würde ich sagen, sind die Chancen, dass es tatsächlich in die 53er-Rotation schafft, eher gering.
Eher gering, sagt er. Na gut. Was vermutlich weniger gering ist, ist, dass es die Nummer 26 vermutlich vielleicht in den Kader schafft. Das wird mir Micho gleich sagen. Und zwar handelt es sich hier um das Resigning von Defensive Tackle John Jenkins.
John Jenkins, ja, also ich bin da auch der Meinung, man baut ja eine Defense über die Line aus. John Jenkins hat bewiesen, dass er ein guter Rotationsspieler sein kann. Von daher, ich schätze sogar seine Chancen auf das Roster gar nicht so gering ein. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung gewesen. Ja, dabei möchte ich es jetzt gerade erstmal belassen.
Ich sehe schon, nachher kommt so ein 30-minütiger Monolog von Micho. All das, was sich angestaut hat in den letzten anderthalb Monaten, kommt dann einfach
raus. Keine Sorge. Aber es gibt zu den Sachen vorher noch Sachen, die ich sagen möchte. Aber das bietet sich, glaube ich, zu anderer Gelegenheit vielleicht auch noch gleich im Laufe dieser Rubrik besser an.
Okay. Und zwar dann kommen wir zu 25. Und jetzt kommt ein schöner Lauf. Und zwar das Resigning von Linebacker Brandon Scarlett. Hier ist für mich einfach nur Tiefe. Vielleicht schafft er das Roster, aber auf Linebacker können wir diese Tiefe beziehungsweise die Breite im Kader einfach auch gebrauchen. Und zur Not kann er eben auch in den Special-Teams-Einheiten spielen. Und solche Hybridspieler zu haben, ist nie verkehrt. Kommen wir dann zu Nummer 24. Das ist das Resigning von Sam Iguavone. Tobias.
Da kannst du quasi den einen Namen rausnehmen und den anderen Namen mit reinsetzen. Gerade in den letzten Saisonspielen hat Sam Iguavone gezeigt, was er für die Mannschaft leisten kann in einer Linebacker-Tiefe. Und du hast es schon gesagt, Linebacker ist so eine neuralgische Position bei uns. Da können wir die Tiefe gut gebrauchen.
Und damit kommen wir zur Nummer 23. Das ist das Resigning von Duke Riley. Micho, was möchtest du dazu sagen?
Tiefe können wir immer gut gebrauchen. Was soll man, also das bietet sich einfach an. Ich weiß nicht, ob alle dementsprechend das Roster da schaffen werden. Das ist aber auch okay zu dem Zeitpunkt. Wenn man das vorher schon wüsste, bräuchte man sie ja gar nicht sein. Sie kriegen alle die Gelegenheit. Und ja, we will see. Ich wette, dass mindestens einer von denen über die Klinge springt. Und wenn ich wetten müsste, würde ich auch nicht auf St. McGovern tippen, jetzt rein vom Talent her. Aber man kann sich da ja auch immer täuschen. Also von daher grundsätzlich Tiefe, gerade auch fürs Camp, gerade auf der Position des Linebackers, was eine ganz, ganz, ja, Tobi hat es gesagt, Tobi sagt neuralgisch, ich sage, was nach wie vor ein Schwachpunkt bei uns ist, ja, kann nicht schaden.
Hervorragend. Und zwar, jetzt ist so ein bisschen die Zeit, um mal so ein paar Stoßgebete gen Himmel zu senden. Und zwar handelt es sich bei der 22 um nichts anderes als das Resigning von Wide Receiver Preston Williams. Preston Williams. ich meine, jedes Mal einen Euro kriegen würden, wenn wir sagen würden, boah, wenn der nicht so oft verletzt wäre, wäre das wirklich einer der Top Wide Receiver oder zumindest so Second Tier oder wie man das nennen möchte, würden wir wahrscheinlich den Euro-Jackpot noch übersteigen. Aber er ist halt andauernd verletzt und letzte Saison war halt auch nischt. Jetzt haben wir ihn für ein Jahr wieder unter Vertrag genommen. Jetzt ist Devante Parker weg. Das ist für mich zumindest dadurch, dass wir jetzt keinen, nicht diesen krassen Bodytype haben, wie es ein Devante Parker ist. Und das ist ja, Preston Williams war ja sowas wie Devante Parker 2.0, wenn man das möchte. Jetzt hat er in einem anderen System, das muss man natürlich auch sagen, das heißt nicht, dass das jetzt die gleiche Chance ist. Jetzt ist er zumindest die nur eins, wenn es um großer Body Receiver Outside geht. Den einzigen, den wir sonst noch haben, ist Mike Gesicki, der aber auch nicht auf als Ex-Receiver vermutlich unterwegs sein wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das passiert, weil er hat sich auch dieses Jahr ja ein paar Mal als Ex aufgestellt. Aber ja, das ist zumindest für mich ein Punkt, wo ich schon mal sage, okay, er hat zumindest jetzt die Chance. Der Coaching-Staff ist da. Jetzt muss man einfach nur schauen, ob es funktioniert, ob er gesund bleiben kann oder eben nicht. Die Nummer 21, und zwar war das das Signing von Cornerback Keon Crossen. Tobias.
Bitte.
Ist Keon Crossen, ja, der ist noch auf dem Roster, oder haben wir den inzwischen schon wieder entlassen? Da war
Nein, wir haben Keon Crossen einen relativ guten Vertrag gegeben sogar.
Dann verwechsel ich den einfach gerade. Ha, aber ja, was sagst du dazu?
Verdient 3 Millionen im Jahr.
Mensch.
Ja, das ist ein absoluter Meilenstein in der Special Teams Hierarchie. Also da hat er bei den Texans schon sehr gute Leistungen gebracht. Wir haben ihn nicht in erster Linie dafür gesigned, dass er bei uns Backup Cornerback hinter unseren vorherigen Cornerbacks spielt, da wäre er wahrscheinlich maximal Nummer 4 oder Nummer 5 an Cornerback, aber er wird im Special Teams gesetzt sein und wird da relativ viele Snaps bekommen. Ist ein guter Mann, macht das Special Teams stärker, kann ich nachvollziehen. 3 Millionen fand ich jetzt nicht ganz wenig, es war schon so, ist relativ viel. Aber wenn er das Special Teams dafür besser macht, dann kann ich das auch nachvollziehen.
Ja, das ist doch erstmal eine gute Sache, wenn wir das sogar nachvollziehen können. Was wir mehr oder weniger gut nachvollziehen konnten, war dann die Nummer 20 der Offseason Move, und das war der Trade von Devante Parker zu den New England Patriots. Micho.
Ich bin ja jetzt im Gegensatz zu dir, Rico, jetzt nicht der riesen Devante Parker-Fan gewesen. Ich erkenne durchaus an, dass er eine gewisse Qualität hat, wenn er denn gesund blieb. Er hat sich zum Schluss da auch deutlich gesteigert gehabt, alles gut. Und ich glaube, dass er in dem neuen System nicht unbedingt mehr die Zukunft oder die Rolle gehabt hätte, die dann vielleicht auch seinen Vertrag etwas gerechtfertigt hätte. Von daher kann ich grundsätzlich es gut heißen, dass man ihn tradet und dafür auch noch einen Gegenwert bekommt. So, muss man ihn aber jetzt zu den New England Patriots traden? Also ich kann mich seltenst dran erinnern, wirklich seltenst, dass ein Trade zu den New England Patriots im Allgemeinen gut ausgegangen ist. Außerdem ist es schwierig, zu einem Division-Rivalen zu wechseln. Und man muss auch ganz klar sagen, die ganz, ganz große Schwäche der New England Patriots war nun mal das Receiving Corps. Und das wird mit Devante Parker besser. Wir alle wissen, Devante Parker hat seine Höhen und Tiefen. Und wenn Devante Parker verletzt ist, werden sie nicht viel aus ihm rausholen. Wir wissen aber auch, dass er das Potenzial hat, wenn er gesund ist, ein 1.000-Yard-Receiver zu sein. Und das bei einem direkten Division-Konkurrenten. Also auch da weiß ich nicht, ob ich den Move wirklich gut halten soll. Grundsätzlich halte ich den Trade für richtig und vernünftig. Aber ich weiß nicht, ob es richtig und vernünftig war, ihn halt eben zu den Patriots zu traden. Das ist so ein bisschen die Frage.
Ja, ist natürlich jetzt das Ding, dass er ist halt der Big Body Receiver, ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das muss man halt auch sagen. Frage wäre natürlich gewesen, wie viel wäre noch im Tank gewesen? Tobi, wie viele Jahre hätte er noch Vertrag gehabt bei uns?
Devante Parker?
Ja.
Zwei hätte er gehabt, das müsste ich aber dann noch mal nachgucken. Dann müsste ich ja jetzt in ein anderes Team gucken. Das
geht ja nicht.
Nee, aber es ist etwas schmerzhaft, dass er jetzt für die Patriots aufläuft, aber ich gehe nicht davon aus, dass er die 1000 Yards wirklich schafft. Dafür ist auch seine Rolle, die er bei den Patriots spielen wird, höchstwahrscheinlich nicht so groß, wie er das bei uns in der Vergangenheit getan hat. Da seine Rolle bei uns aber auch wesentlich geringer gewesen wäre, als das in den letzten Jahren der Fall war, war es eine vernünftige Business-Entscheidung, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt vermutlich leider. Jetzt ist er halt, also er ist halt jetzt in einem Wide Receiver Room, wo viele den Erwartungen hinterherlaufen, oder? Ne? Also, beziehungsweise man hat halt einen Nelson Aguilar, der noch etwas jünger ist als Parker, aber der gefühlt schon auch 100 ist. Man hat einen Keem Harry, der seitdem er gedraftet wurde, hinter den Erwartungen hinterherläuft. Einen Jacoby Myers, einen Kendrick Bourne. Es ist halt, ja, jetzt hat man noch Ty Montgomery. Also es ist halt, ja, das ist jetzt kein, Malcolm Perry ist auch noch da, ehemaliger Dolphin. Der Wide Receiver Room, der Jordan Humphrey läuft ja jetzt auch umher, aber es ist jetzt nichts, was mich in Angst und Schrecken verbreitet. Es ist schade. Ich hätte Devante Parker sicherlich in unserem Room halt gehalten, aber ich bin auch Fan von ihm. Ja, wünsche ihm halt viel Spaß auf jeden Fall. Und gut, für einen Drittrunden-Pick und 5 Runden haben wir ja noch draufgelegt. Es ist, ich denke, in Ordnung. Muss man nachher sehen. Aber die 1000 kann ich schon mir vorstellen, dass er ein Jahr vielleicht nochmal die 1000 knackt, wenn alles gut zusammenläuft. Würde ich ihm auch gönnen. Wenn der Rest halt dann keine Yards holt, dann passt das für die Patriots meines Erachtens nach auch.
Nicht mit dem Quarterback.
Ja gut, ich meine, die Patriots werden vermutlich ein paar mehr Probleme haben, weil die O-Line nicht mehr so stark ist. Also schätze ich zumindest.
Also ich würde das so charakterisieren bei den Patriots. Es sieht auf den ersten Blick sieht's gut aus, aber wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und ein bisschen dahinter guckt, dann merkt man schon, dass da das ein oder andere Problem kommen könnte. Es ist ja jetzt zusätzlich auch noch der Fall, dass die auch einen neuen OC bekommen. Der ist der jetzt abgewandert, der langjährige OC der Patriots. Die wissen ja noch nicht mal bis jetzt so genau, wer da jetzt die offensiven Plays called und wer das da macht. Da haben sie sich ja bis jetzt noch nicht so wirklich entschieden und in die Karten gucken lassen. Also denen droht das gleiche Problem, wie wir das letztes Jahr hatten, mit den vielen Köchen und dem Brei und so weiter. Also ich habe sie nicht so hoch dieses Jahr.
Na gut, da kommen wir dann irgendwann nochmal zu. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Off-Season-Move Nummer 19. Das ist auch, warum? Warum habe ich diesen Move? Es ist das Resigning von Linebacker Allen Roberts, ja, der mir einem weiteren...
Dein Allen Hurns, ja?
Ja, na ja.
Naja, also bedingt.
Gut, er war jetzt nicht ganz so schlecht wie das Jahr davor. Er war halt aber auch nicht irgendwie richtig gut. Wir haben ihn jetzt halt einfach mal ein Jahr verlängert. Tiefe ist, denke ich, wichtig. Ich denke, wenn alles so läuft wie gedacht, wird er vermutlich am Ende der Saison kein Starter mehr sein. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Und deswegen schauen wir einfach mal. Tobi.
Wer sich an die Spiele der Dolphins in der letzten Saison erinnert, das kam mir auf dem Statistikbogen noch nicht so ganz raus, aber er hat viele entscheidende Stops auf Third und Fourth Down gemacht. Also er hat die Erfahrung, die ist wichtig, und ich hatte so im letzten Jahr das so den Eindruck, dass in der Defense und in dem System, das wir gespielt haben, man sich gerade dann, wenn es wichtig wurde, auf ihn verlassen konnte und dass er sich deswegen dieses Resigning auch verdient hat.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich...
Wenn er im Super Bowl den entscheidenden Run-Block macht, dann werdet ihr an diese Worte denken.
Dann spende ich 100 Euro an eine Organisation, die du dir aussuchen darfst, wenn das passiert.
100 Euro ist ein bisschen wenig.
Wow. Sprach der Großkaiser. Ja. 100 Euro. Das ist okay. Ich lass mir noch was für eine großartige Saisonwette einfallen, Tobias, ich dann für Woche bezahle. Ja.
Na sicher.
Ich hoffe, das stimmt dich dann zufriedener als die Almosen, die ich hier offensichtlich gerade offenbart habe. Entschuldigung.
Ja. Sollte das so passieren, dann kann ich mich 5 Minuten später da eh nicht mehr dran erinnern.
Meine Armut kotzt dich an, sozusagen. Aber ich verstehe. Ist okay.
Ja.
Eine Person, die vermutlich weniger Armut ausstrahlt, ist Cedric Wilson, den wir auch gesigned haben von den Dallas Cowboys. Wide Receiver. Tobi, jetzt darfst du gleich weitermachen.
Ja, also zu Cedric Wilson, den kann man gar nicht genug loben. Ist in einem Wide Receiver Room der Cowboys, die ja nur letztes Jahr wirklich ein bisschen gebeutelt waren, auf einmal zur Nummer 1 aufgestiegen und hat da gezeigt, dass wenn es darauf ankommt, man sich wirklich auf ihn verlassen kann und dass er wirklich eine gute Nummer 3 sein kann und dass er den Wide Receiver Room der Dolphins auf jeden Fall erheblich verbessert. Also wenn man sich vorstellt, dass wir mit Cedric Wilson als Wide Receiver Nummer 3 und als wahrscheinlich als Passoption Nummer 4 oder 5 in die Saison gehen können, dann ist das schon bemerkenswert. Natürlich verdient er relativ gut, das muss man auch dazu sagen, aber das wird auch später noch kommen. Wir haben die Offense vollgepackt, weil wir was wissen wollen. Und das lassen wir uns auch gut was kosten.
Willi will's wissen.
Ja, Chris Greer will's wissen.
Ja, das ist, denke ich, ja, sinnvoll. Ich glaube, er ist sogar Wide Receiver 3. Könnte man definitiv drüber diskutieren. Worüber man vermutlich weniger diskutieren kann, und zwar, dass er der Starter sein wird, ist bei der Nummer 17 der Fall. Wir haben Thomas Morstead, der Panther, der vorher bei den Saints gespielt hat, unter Vertrag genommen. Micho, war das gut?
Naja, also wir brauchen auf Panther auf jeden Fall eine, wie soll ich mal sagen, verlässlichere Wahl. Das scheint er zu sein. Panther gibt's wie Sand am Meer. Nicht Panther are people too oder sowas. Also ich will da jetzt wirklich kein Shaming oder sowas betreiben. Ich halte diese Position für wichtiger als viele andere Leute das oftmals denken. Von daher macht es da schon Sinn, schon da richtig, richtig gut auch ja aufgestellt zu sein. Das muss man ganz klar sagen. Ob es jetzt der Spieler hätte sein müssen, ist die Frage. Oder ob man nicht irgendeinen undrafted Free Agent oder 2 oder 3 hätte ins Camp bringen können, um sich da einzuholen. Aber Erfahrung kann auch auf der Position auf jeden Fall nicht schaden. Von daher kann ich diesen Move nicht kritisieren, denn er stellt auf jeden Fall ein Upgrade dar.
Wunderbar. Morstead war übrigens vorher noch bei den Jets und Falcons letzte Saison gewesen. Nummer 16 ist die Restrukturierung des Vertrags von Byron Jones. Ich denke, das musste man machen, nach dem, was wir vorher gemacht hatten. Zu den Moves kommen wir noch, die ja alle in den Top 15 sind. Aber war für mich ein sinnvoller Move, ohne dass man irgendwen entlassen musste. Und die Dolphins haben die Verträge eben so strukturiert, dass das möglich ist. Bei der Nummer 15 geht es um eine weitere Vertragsverlängerung sozusagen, und zwar die Fifth Year Option. Haben wir von Christian Wilkins gezogen. Tobi, No-Brainer oder war das doch gar nicht so absehbar?
Absoluter No-Brainer. Also der wird von Jahr zu Jahr besser. wird von Jahr zu Jahr wichtiger und wie wichtig er zum Beispiel auch für solche Lows oder Soft Skills wie Stimmung auf dem Platz, Stimmung im Lockerroom und so weiter ist, das sieht man jedes Mal aufs Neue. Also ich feiere den Kerl ohne Ende und zum Beispiel, ich habe, ich glaube, Mike's in Motion jetzt vorgestern gehört. Der ist auch, was so die Fantasy-Optionen angeht, da jemand, wo die Experten sagen, ja, den kann man sich vielleicht mal genauer angucken. Also der gibt dir unheimlich viel. Und wenn er dieses Jahr auch unter Mike McDaniel wieder einen Offense-Touchdown macht, umso besser, dann sehen wir wieder den Wurm.
Ja, ist die Frage, also sehen wir wirklich den Wurm oder lässt er sich vielleicht was Neues einfallen? Schauen wir mal. Auf jeden, ja? Du, wolltest du noch was sagen?
Ja, solange er nicht wieder bei Preston Williams auf irgendwelche Teile springt und irgendwelche Sachen kaputt macht, kann er das meinetwegen gerne tun.
Okay, solange, das lassen wir jetzt mal so einfach im Raum stehen, solange er nicht wieder auf Teile von Preston Williams springt. Gut, machen wir weiter. die 14. Witzig. Micho kriegt jetzt die ganzen Spieler einer Position. Das Signing von Raheem Mostert. Micho.
Tja, und da kommt der Moment, das passt ja perfekt, wo ich vorhin auch schon was hätte sagen können. Vielleicht erstmal zu Raheem Mostert. Ein Running Back, der wirklich das Thema Speed, was wir sowieso in unserer Offense haben, noch verstärkt, weswegen er da grundsätzlich gut reinpasst. Er kann den im Running Back Room, er kann das richtig, richtig nach vorne bringen. Wir können da richtig, richtig viel schaffen. Hohe Verletzungsanfälligkeit, das muss man auch ganz klar sagen. Und Dobi hat es vorhin mal so schön gesagt, er hat eine Vergangenheit mit unserem Head Coach. Naja, und jetzt kommt halt eben die Frage. Ich habe es damals bei Brian Flores gesagt, und Raheem Mostert ist für mich so ein kleiner Kritikpunkt, ob der Move nötig wäre in der Beziehung. Ist nämlich immer wieder die Frage, müssen wir Spieler von den 49ers zum Beispiel holen? Muss das sein? Raheem Mostert, qualitativ, wenn er fit ist, ist definitiv eine Verstärkung für unser Backfield. Von daher wäre im Vakuum betrachtet, das habe ich jetzt vorhin schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich ja gerne, wäre er da tatsächlich eine Verstärkung. Das Risiko mit der Verletzungsanfälligkeit in der Saison selber, also wenn er auch im Trainingscamp verletzungsfrei bleibt, ist er ein Roster-Lock. Und ich glaube, das wird er sogar sein, wenn er sich im Trainingscamp verletzt. Das Problem ist, wenn er sich dann halt eben in der Saison verletzt, und da ist eben die Frage, ob das nötig ist und ob man da dieses Risiko nicht einfach eingegangen ist wegen seiner Vergangenheit und seiner Connection. Und da stelle ich mir dann so ein bisschen die Frage, war der Move nötig? Also der Move ist so betrachtet ein guter Spieler, gar keine Frage. Aber in einem meiner Meinung nach vorher schon relativ starken, für uns starken Running Back Room, den Spieler dazu zu holen, der verletzungsanfällig ist, mit dem Hintergrund, dass er halt eben eine Connection oder eine aus der Vergangenheit stammt, finde ich, hat das so einen kleinen faden Beigeschmack. Wobei ich den Spieler selber, ich persönlich, mag den. Ich bin eigentlich von seiner Spielart und von seiner Spielweise ein absoluter Fan. Aber wie gesagt, das finde ich so ein bisschen fraglich.
Okay. ja, weiß ich nicht. Also, ich denke, wir werden mit sehr vielen Running Backs spielen. Dementsprechend viel hilft viel. Er ist ja grundsätzlich Chemie. Aber du wirst gleich noch zu anderen Spielern was sagen können, Micho. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, jetzt an 13. Das ist Signing von Connor Williams, dem Guard der Dallas Cowboys. Und hier ist für mich eine große Frage. Und zwar, er soll ja angeblich für ein Center spielen. Und ich hasse das. Nicht, weil ich ein Fan von Michael Dieter bin. Okay, fair. Warum mag ich das nicht? Es ist ein Move für mich persönlich, wo ich denke, die Dolphins versuchen wieder die Liga zu outsmarten auf einem Spieler, der gezeigt hat, dass er auf Guard zu den Top 10 Guards der Liga gehören kann. Und wir sagen, oh, wir lassen ihn auf Center spielen. Warum? Also, wir haben auf der einen Seite hast du natürlich einen Robert Hunt. Okay. Aber dann lass ihn doch halt auf der anderen Seite spielen und setz Michael Dieter auf Center. Und dann lässt du außen, hast du halt den anderen Spielern, über den wir noch sprechen. Und auf der anderen Seite lässt du halt Eckenberg oder halt Austin Jackson versuchen, den Spot zu erobern. Aber du musst ja nicht auf Gewalt. Also ist Eckenberg auf Guard so viel besser, dass wir Williams auf Center setzen und Austin Jackson auf Tackle, oder das ist für mich, ich finde das nicht gut, wenn wir ihn auf Center spielen lassen, weil ich finde, er hat auf Guard so einen guten Job gemacht und das würde uns wirklich weiterhelfen. Ich bin ein Riesenfan gewesen von diesem Signing und es war günstiger, als ich dachte. Wirklich, ich bin Fan von diesem Signing, ich bin absolut kein Fan davon, ihn auf Center spielen zu lassen. Das, weil für mich ist das, die Cowboys haben das versucht im Trainingscamp und er hat nachher wieder Guard gespielt, wo ich sage, okay, sagt uns das vielleicht schon was. Hm? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also für mich eine Move, wo ich sage so, nee, ich mag den Move würde ich eine 1 geben, ihn auf Center spielen zu lassen, ist halt eine 4- dann. So. Aber gut, schauen wir einfach mal. An Nummer 12 ist das Resigning von Tight End Durham Smythe oder Smythe. Tobias, was sagst du dazu?
Er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er für den Tight End Room und für die Offense der Miami Dolphins durchaus sowohl im Blocking als auch im Passen wertvoll sein kann. Seine Rolle ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden und es war absolut nachvollziehbar, dass man ihm da einen neuen Vertrag gegeben hat. Also ich hab's mir gewünscht, ich hab's erwartet und ich habe mich darüber gefreut, dass wir Durham Smythe auch noch weitersehen können, weil ich denke, dass er gerade auch unter Mike McDaniel und seiner Tight End Historie durchaus noch einen weiteren Schritt nach vorne machen kann.
Ja, das denke ich doch auch. Also, dass er zumindest unter unserem Coaching-Staff Sachen voranbringen kann. Und Tight Ends sind ja auch gerade wichtig für das System, was wir spielen wollen, beziehungsweise für Mike McDaniels und John Embry, der unser Tight Ends Coach und Assistant Head Coach ist. Ich denke, der wird da auch gerade für die Tight Ends nochmal einen anderen Schwung reinbringen, was vermutlich auch Mike Gesicki gut tun könnte. Micho, ich habe ja gerade schon ein bisschen geteasert. An 11 steht nämlich der nächste Running Back als Signing vor der Tür, und zwar Chase Edmonds.
Ja, und da sage ich, genialer Move. Chase Edmonds ist für mich ein Running Back der modernen Prägung, wie man ihn tatsächlich brauchen kann, gerade in einem Outside-Zone-Blocking-Scheme. Dann auch er bringt unheimlich viel Speed mit, ist gut im Receiving zu gebrauchen. Das nenne ich mal eine absolute Spitzenverpflichtung. Und da gibt's tatsächlich von mir auch nichts an Kritik. Der bringt den Running Back Room für mich richtig nach vorne. Und ich wage jetzt auch einfach mal die Prognose. Das ist keine Bold Prediction. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Das ist auch unser Running Back Nummer 1.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, weiß nicht. Tobi, was wird aus Miles Gaskin?
Schwierig. Wenn ich es persönlich entscheiden müsste, würde ich versuchen, ihn für irgendwas zu traden. Ganz ehrlich, weil er kann gerade die schwächeren Running Back Rooms der Liga noch verbessern. Und wenn du noch was für ihn kriegst, dann würde ich versuchen, ihn irgendeinem aufzuschwarzen.
Na, schauen wir mal, ob das was wird.
Ich sag da zum Beispiel ganz klar, und jetzt fängt es direkt mal an, würde ich weniger machen, weil Miles Gaskin ist für mich in unserem Running Back Room trotzdem immer noch, weil ich mich hier Mostert tatsächlich nicht so traue, Running Back Nummer 2.
Nummer 2?
Ja.
Da kommt gleich noch was, Tobi, bevor wir jetzt tief in die Diskussion gehen. Würde ich jetzt erstmal weitermachen, weil da kommt gleich noch ein Spieler, aber jetzt nicht den ich habe, weil an 10 kommt das Signing von einem Spieler, oder von einer Position, wo alle erwartet haben, dass das kommt. Ich denke, viele wissen jetzt, worum es geht. Und zwar um den Fullback Alec Ingold haben wir geholt. Natürlich eine sehr gute Verpflichtung. Ja, alter Badger. Und ja, hat bei den 49ers, in Las Vegas gezeigt, was er kann. Und ist für uns, denke ich, eine sehr sinnvolle Ergänzung, gerade für das, was Mike McDaniel vorhat. Und gut, also Alec Ingold war im College ein starker Fullback. Und die Badgers sind ja sowieso ein Team, was da noch viel mit Fullback spielt. Von daher passt das sehr, sehr gut. Ich habe den Move sehr gemocht und jetzt schauen wir mal, wie das wieder funktioniert. Micho, du bist ja grundsätzlich bei Fullbacks, bist du ja auch ein Fan einfach, ne?
Ja, absolut. Ich mag die einfach.
So nämlich.
Das ist für mich, also ich habe schon mal gesagt, nicht umsonst ist für mich auch Sonka mein Lieblingsspieler. Und ja, Fullback, das hat sowas von Football-Romantik, ne? Und das hat was von Football, wie man es sich eigentlich früher mal vorgestellt hat. Da kann man jetzt so stehen, wie man will, aber Helm runter und gib ihm. So muss das sein.
So, nicht anders. So, jetzt sind wir einstellig tatsächlich mit den Ziffern. An Nummer 9 ist Extending a Second Round Tender on Restricted Free Agent Nick Needham, Tobias.
Absoluter No-Brainer und absolut verdient, absolut erwartet. Es ist schön, dass ich in den 3 Jahren, die es jetzt unseren Podcast gibt, mich mit Nick Needham durchaus immer auseinandersetzen durfte. Und ich kann mich nur jedes Mal wieder aufs Neue entschuldigen, dass ich ihn zum Teufel jagen wollte nach seinem ersten Auftritt in der Preseason. Also klare Nummer 3, ganz starke Entwicklung genommen und absolut verdient. Und zu dem Preis, den wir ihn getendert haben, immer noch ein Schnäppchen und eine feste Größe in der Defense. Also Hammer, stark, einfach nur stark.
Micho?
Ja, ich finde also auch, das ist ein absoluter Spitzenmove. Was ich an der Stelle aber nur noch erwähnen wollte, was ich halt so lustig finde, ist, und da muss ich jetzt mal Podcast-Kollegen loben, die eigentlich gar kein Lob brauchen, weil sie schon so groß sind, nämlich hier Downset Talk, wo Jan Wegwerth ja mal zu Gast war, er ist nicht zu Gast, er ist ja Teil von Downset Talk, was das College angeht, unter anderem, und wo er tatsächlich in einer Draft-Folge irgendwann zu Adrian gesagt hat, naja, es ist ja schön, wenn man mal seine ganzen Sleeper rausholt und so Spieler, denen man irgendwas zutraut und aus denen später doch nichts wird. Und ich weiß gar nicht, ob es online war, ob er es on air gesagt hat, als wir mit ihm die Folge zum Draft aufgenommen haben. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, Nick Needham war einer seiner Sleeper. Und das macht den kleinen Bills, also Jan Wegwerth ist ja nun mal Bills-Fan, macht ihn den Leuten dann doch sympathisch. Finde ich dann gut. Und allein dafür hat sich Nick Needham schon mal verdient gemacht. Und der Move ist ein Top-Move, ja.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Kommen wir zu einem vielleicht nächsten Top-Move. Micho, du hast dich ja jetzt so ein bisschen auf die Running Backs so eingestimmt. Machen wir da einfach mit Sony Michel weiter.
Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von dem Move. Ich bin der Meinung, dass wir einen crowded Room haben. Sony Michel hat mit Sicherheit eine gewisse Qualität und eine gewisse Erfahrung, gar keine Frage. Bringt aber meiner Meinung nach nicht das mit, was wir in einem modernen Scheme tatsächlich brauchen. Und ich hätte lieber einem Zachary White oder sowas eine Chance gegeben, als einen Sony Michel zu verpflichten. Sony Michel wird wahrscheinlich letztendlich allein aufgrund seines Namens und weil er ein First-Round-Pick war, ins Roster kommen. Dass er unseren Running-Back-Room im Vergleich zu dem, was wir haben, tatsächlich nach vorne bringt, wage ich allerdings deutlich zu bezweifeln. Ich glaube, dass man da die Chance sich entgehen lässt, eventuell tatsächlich einem anderen jungen Spieler Spielzeit zu geben und ihn zu entwickeln. Von daher muss ich leider sagen, kein Fan von dem Move.
Tobi, möchtest du jetzt hier einsteigen bezüglich Miles Gaskin?
Also ich sehe das so, dass das Potenzial, was Sony Michel mitbringt, und in Verbindung mit dem in Anführungszeichen geringen Gehalt, was er bekommt, dass man sich da denkt, dass man das entwickeln kann und dass man einfach hier einen günstigen Shot versucht, um eben den eigenen Running Back Room stärker zu machen und zu verbessern. Also ich kann das nachvollziehen. Es ist jetzt auch nicht so teuer, aber ich sehe ihn nicht nur wegen des Namens vor Myles Gaskin. Deswegen weiß ich nicht. Nummer 2 sehe ich ihn nicht.
Okay. Ja, das wollte ich jetzt ja noch mal auf den Tisch geholt haben, weil ihr gerade so fleißig da am Diskutieren wart. Dann mache ich jetzt einfach mal mit der Nummer 7 weiter. Und hier geht's um das Signing von Defensive End Melvin Ingram. Eine sehr sinnvolle Ergänzung auch für seine Erfahrung. Ich denke, er ist ein Rotational Player, der sicherlich nicht starten wird bei uns. Der wird immer mal wieder die Chance haben, gute Spielzeit zu bekommen, aber eben nur als Rotational Spieler, den ich, also neben Ogbah, neben AVG, neben Jalen Phillips, ist es halt, wo ich sage, so, okay, dahinter kommt er dann irgendwann, wenn wir wirklich auf die, je nachdem, wie wir ihn einsetzen, ob wir ihn eher in die Line reinziehen, als im gegen den Lauf oder vielleicht als Pass-Rusher ein bisschen über außen laufen lassen. Das muss man dann schauen. Aber ich denke, eine sinnvolle Ergänzung auch von der Erfahrungsseite her. Und damit sind wir schon fast in den Top 10. Und zwar haben wir in den Top 5. Noch nicht in die Top 5 geschafft nach dieser Liste, die ihr hattet, das Resigning von Mike Gesicki, Tobias.
Vom reinen Receiving her und von der Wertigkeit in unserer Offense absolut nachvollziehbar. Ich warte noch immer drauf, ob man sich noch auf einen längerfristigen Vertrag einigt, der in irgendeiner Art und Weise dann aussagekräftig darüber ist, wie wertig man das jetzt im Liga-Vergleich sieht. Ich hoffe, dass der neue Coaching-Staff ihm bei seinen Blocking-Schwächen hilft, aber im Receiving ist er natürlich eine absolute Waffe. Wir haben ihn in den letzten Jahren immer mehr eingesetzt und ich denke, dass auch Mike McDaniel ihn in seinem System gut wird einsetzen können und dass er in der Lage ist, wenn ich Zahlen sagen müsste, 800 Yards zu erreichen nächstes Jahr. Auf jeden Fall.
Nice. Das ist ja schon mal eine Ansage hier. Was würde Micho dazu sagen?
Ja, ich hab da an der Stelle nur so ein paar Gedankenspiele. Ich will jetzt noch gar nicht groß auf die Diskussion eingehen, weil die Trainingscamp noch nichts gelaufen sind. Wir haben noch nichts gesehen. Es geht noch nicht in Richtung Prediction. Aber man muss sich mal Folgendes vor Augen halten. Wir haben in der Offense 11 Plätze. Davon sind 6 vergeben. 5 an O-Liner und 1 an den Quarterback. Soweit könnt ihr mir folgen. Das heißt, wir haben 5 weitere Plätze. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eigentlich mit 2 Running Backs spielen und dass du mindestens mit 2 Receivern spielst, hast du noch 2 Plätze frei. So, 2 Receiver-Sets werden in der NFL, in der modernen NFL immer weniger. Das heißt, in der Regel hast du noch einen dritten Receiver auf dem Board, dann hättest du noch einen Platz frei und der ist in der Regel für ein Tight End. Manchmal wirst du auch mit 2 Tight End spielen. So, aber ein Tight End brauchst du vor allen Dingen natürlich dann beim Outside-Game auch zum Blocken. Und da ist Gesicki halt eben schwieriger. Ich frage mich einfach an der Stelle, und das nochmal einfach nur als Gedankenspiel, ob wir ihn tatsächlich eigentlich als Tight End noch einsortieren wollen an der Stelle oder ob wir nicht ganz klipp und klar sagen, okay, es wird ein Durms Meissi oder vielleicht kommt ein Hunter Long oder ein Shaheen als Tight End eben auf den Platz und Gesicki ganz klar als Receiver Nummer 3. Und dann wiederum weiß ich nicht, ob für den Receiver Nummer 3, weil das wäre er in meinen Augen, tatsächlich so ein Tag dementsprechend gerechtfertigt wäre. Und da stimme ich dann Tobi wiederum zu. Da hoffe ich ja, dass man sich noch auf einen Vertrag einigt.
Ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt einfach mal überlegt, wenn man, sollte man an der Stelle San Francisco als Beispiel nehmen? Weiß ich nicht. Micho, würdest du die Zahl von, ich nehme sie jetzt einfach mal, die 49ers haben 48% ihrer Snaps in 11 Personnel.
Vielleicht nochmal erklären, 11 Personnel, ein Running Back, ein Tight End.
Genau. Dann haben sie 10% ihrer Snaps in 12 Personnel gespielt. Ja, also ein Running Back, zwei Wide Receiver.
Zwei Tight Ends, ja.
Meine ich ja.
Zwei Tight Ends, drei Wide Receiver.
Genau. Und was jetzt, was outstanding ist in der NFL, sie haben 34%. Das sind 425 Snaps. Die zweite Mannschaft, die dahinter kommt, waren die Patriots mit 23% und 261 Snaps, waren im 21 Personnel. Das heißt, zwei Wide Receiver, zwei Running Backs und ein Tight End. Und ich denke, genau das ist es, was uns erwartet. Und das sind quasi 35% ungefähr. Das ist halt schon eine Hausnummer. Ja, also, ich sag mal, die 34, also der Großteil der, der Position war immer mindestens ein Tight End dabei.
Wobei man sagen muss, dass die 49ers auch einen Tight End haben, der sowohl Receiving als auch Blocking outstanding gut kann.
100%. Gebe ich dir vollkommen recht. Die Dolphins haben da halt die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu variieren. Und wird vielleicht einen kleinen Switch geben im Vergleich zu den aber es wird allgemein einen Switch geben, weil die Dolphins waren das Team mit dem meisten 12-Person, ne? Mit 61%. Mit fast, also mit 669 Snaps. Das ist schon eine Hausnummer für sich, weil danach hatte kein Team 30%. 29% hatten die Packers. Mit nicht mal mehr der Hälfte der Snaps. Also da wird es bei den Dolphins auf jeden Fall was anderes geben. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal, ich denke, ein kleines Indiz dafür, in welche Richtung es gehen kann. Also da wird die Frage sein, haben wir einen Mike Gesicki, der von Embry das Blocken lernt? Oder was passiert mit James Smythe? Wir haben auch noch Hunter Long, den man ja auch ganz gerne mal vergisst, sag ich mal, weil der auch lange jetzt nichts gemacht hat, der nicht die Chance gehabt hat, sich zu zeigen. Das wird auf jeden Fall eine interessante Entwicklung sein, die wir da haben werden. Gut, dann das Re-Signing von Mike Gesicki. So, Micho, du bist dran mit dem Signing von Quarterback Teddy Bridgewater.
Ja, also Teddy Bridgewater ist mit Sicherheit ein guter Backup-Quarterback. Ich fand auch Jacoby Brissett keinen schlechten Backup-Quarterback grundsätzlich. Teddy Bridgewater wird wahrscheinlich auch nur eine Saison bleiben oder sowas. Ich glaube, obwohl er so ein High-End-Backup ist, spekuliert er immer noch mit einem Starting-Job irgendwo. Er ist so einer, der meiner Meinung nach so ein Borderliner ist zwischen Starter und Backup, also dementsprechend High-End-Backup. Ist in der Beziehung vernünftig, weil wir immer noch nicht wissen, was wir wirklich von Tua's Durability zu halten haben. Er hat immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, fällt hier oder da mal ein halbes Spiel aus, Snaps aus und so weiter und so fort. Da kann Teddy Bridgewater mit Sicherheit einspringen, ohne dass es für so ein paar Snaps, ohne dass es zu einem wirklich großen Abfall kommt. Von daher finde ich die Verpflichtung auch für das Geld vernünftig und sinnvoll und zeigt aber auch meines Erachtens nach, wohin die Dolphins gehen wollen. Und das ist auch der richtige Weg, nämlich wir sichern uns ab für einen Playoff-Run.
So nämlich. Playoffs, wir kommen. Das war das Signing von Teddy Bridgewater. Jetzt kommen wir zum Re-Signing von Defensive End Emmanuel Akbar. Dazu haben wir auch viel gesagt, für mich war es ein bisschen zu viel, weil es war das erste Jahr, wo er wirklich sehr erfolgreich war. Das könnte man vielleicht mal ein bisschen auf Scheme zurückführen, dementsprechend. Bisschen weniger hätte vermutlich auch gereicht, aber insgesamt war es eine sehr, sehr sinnvolle und sehr wichtige Verlängerung, um der Defense weiterhin Stabilität und sie auf dem Level auch halten zu können. Und das, ja, war für mein Dafürhalten wichtig. Der Preis war mir ein bisschen zu hoch. auch ein hoher Preis hat die Nummer 3 hier. Und zwar der Trade für Wide Receiver Tyreek Hill. Tobias.
Schön, darf ich über den Tyreek Hill Trade sprechen?
Ja.
Sehr schön. Ich hätte lieber was anderes gemacht, aber gut. Auch da haben wir lang und breit über diskutiert, wie, was so abseits des Platzes so gelaufen ist und was wir moralisch von der Verpflichtung halten. Ich beziehe mich mal jetzt nur noch aufs Sportliche. Klar, er war in Verbindung mit Patrick Mahomes ein Top-10-Receiver in der Liga. Das soll er dem Plan der Dolphins nach auch in Miami darstellen. Und er zeigt vielleicht als eindrücklichstes Zeichen oder als eindrücklichster Move auf, dass die Miami Dolphins gewillt sind, ihrem Quarterback das Bestmögliche und die größtmögliche Unterstützung an die Seite zu stellen, um ihn zu evaluieren. Sie sind, das ist aus meiner Sicht, ist das ein All-in-Move. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten 2-3 Jahre, dass Miami sagt, wir gucken, was Tua kann. Wir haben den Trade Value oder wir haben das Kapital nächstes Jahr, dass wir eventuell noch in eine andere Richtung gehen könnten, theoretisch. Aber wir geben der Mannschaft und der Offense die bestmögliche Unterstützung und das bestmögliche, was wir bekommen können. Und Tyreek Hill ist sportlich gesehen mit das Beste, was man bekommen konnte. Und wenn man es schafft, ihn vernünftig einzusetzen und wenn man es schafft, da sich vernünftig das Ganze einzubinden und Tua eine Connection zu ihm hat, dann sky the limit. Also dann ist eine 1000-Yard-Saison auf jeden Fall Pflicht.
Ja, ich denke, da stimmen wir schon mehr oder weniger überein. Gut, da gibt's dann auch noch was von Micho hinzuzufügen.
Ja, also nochmal, sportlich, Speedkills, keine Frage, alles gut. Ich möchte dazu grundsätzlich sagen, also nochmal, das ist eine Top-Verpflichtung. Ich bin grundsätzlich kein Fan von diesen absoluten Top-Moves, von diesen Blockbuster-Trades, und das war einer. Auch wenn ich den sportlichen Wert von Tyreek durchaus sehe. Und wir haben über die schon Watson geredet, wir haben es in der Folge gesagt, und egal wie Tyreek Hill spielt, muss man immer wieder sagen, dass es zumindest Fragen bezüglich seines Charakters gibt. Und ich finde, eine Sache hat sich jetzt in der Offseason gezeigt. Es gab ja diesen, meiner Meinung nach, unnötigen Beef, wo er immer gesagt hat, von wegen, Tua wäre ja um so viel besser als Patrick Mahomes. Und er hat irgendwie gegen die Kansas City Chiefs nachgetreten. Und ich finde, das zeugt meines Erachtens nach nicht von Charakterstärke. Das ist ein Spieler von der sportlichen Qualität eines Tyreek Hills. Nämlich eigentlich nicht nötig. Schade. Das wäre so nicht nötig gewesen. Aber wie gesagt, sportlich gebe ich Tobi da vollkommen recht.
Ja gut, er hat ja nicht gesagt, dass Tua besser ist als Tyreek Hill, als Patrick Mahomes, sondern dass Tua akkurater ist als Patrick Mahomes. Jetzt kann man das natürlich so sehen, und dass er da halt nur provozieren wollte. Und ja, es gibt den anderen Chiefs-Fan, der sich natürlich so persönlich davon angegriffen fühlt, und der soll sich jetzt um seinen Kram kümmern, wo ich mir denke, ja, ihr beschäftigt euch da auch mit Hill. Lasst euch Hill doch auch mit euch beschäftigen. Wo ist euer Problem? Aber never mind. Die Geschichte für mich ist dahinter noch, Tyreek Hill hat einfach den Narrativ komplett geändert von Tua kann gar nichts, bis hin, okay, jetzt reden wir von einem Vergleich Tua zu Patrick Mahomes, und die Leute haben das ernst genommen. So, wo ich mir dachte, okay, so, zack, einfach mal den Narrativ ändern. Tut, glaube ich, einfach auch ganz gut und hat gar nicht direkt was mit Provozieren zu tun, sondern einfach mal seinem Quarterback auch noch mal ein bisschen Rückendeckung zu geben. So, also, weil das, was mit Tua in der Öffentlichkeit passiert ist, war ja, das hat er ja gar nicht verdient gehabt. Also, ihn zu kritisieren, gar keine Frage, aber das, was an Kritik kam, das war für mich persönlich immer noch stark übertrieben. Dementsprechend fand ich's in Ordnung. Und er musste halt seinem Podcast vielleicht noch eine gewisse Würze verleihen, damit die Leute ihn hören. Die neue Folge ist übrigens raus, wo unter anderem Jalen Waddle mit dabei ist. Tobi.
Ganz klar und ganz, ganz deutlich zusammengefasst, guckt euch die Stats an. Er hat, gerade was die letzte Saison betrifft, er hat recht, weil in den Accuracy Stats ist Tua besser als Mahomes. Das ist faktisch so. Also ich habe diesen ganzen Rant, der da entstanden ist, über dieses Thema überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir immer nur gedacht, mein Gott, guckt euch die Statistiken an. Der Mann sagt doch einfach nur, was die Statistiken aussagen. Punkt, aus, Ende. Also ich habe das ganze Problem nicht so wirklich verstanden.
Ja, es ist dann halt so. Und muss man. Ich denke, wir werden es jetzt bei dem einen oder anderen Video in der Offseason nochmal sehen, was Phase ist, und dann schauen wir einfach mal. Machen wir mit dem zweiten Move. Wir sind tatsächlich bei der Top 2 jetzt angelangt. Und zwar ist die Nummer 2 das Signing oder das Resigning, die Contract Extension von Cornerback Xavien Howard. Micho.
Xavien Howard hat über Jahre bewiesen, dass er ein konstanter, verdammt guter Top 5 Cornerback ist immer schwer einzuschätzen, aber er ist meiner Meinung nach Top 5 Cornerback in der Liga, was in so einer passlastigen Liga extrem wichtig ist. Ich glaube, Byron Jones hin oder her, ich glaube, unser Defense-System steht und fällt ganz extrem mit halt eben Xavien Howard. Es ist aber auch meiner Meinung nach das letzte Jahr, wo er einen derartigen Vertrag bekommen kann. Vielleicht hat man da jetzt gerade ihm noch das bezahlt, was man bezahlen sollte, bevor tatsächlich der unweigerliche Drop-off kommt, der bei Cornerbacks in der Regel, gerade bei so Cornerbacks wie Xavien Howard, das ist, der relativ abrupt kommt. Das ist fast wie bei Quarterbacks. Das geht innerhalb einer Saison plötzlich ganz, ganz rapide und ganz, ganz schnell. Das muss man sich auch ganz klar vor Augen halten. Von daher finde ich den Move gut. Man holt aus seiner Defense noch das raus, solange sie noch in der Prime ist wie möglich. Und auch das ist für mich ein Move, der zeigt, wo die Reise hingehen soll. Und das finde ich gut.
Hervorragend. Und damit, dem würde ich gar nichts hinzufügen wollen. Und jetzt kommen wir zu Move Nummer 1, der, ich denke, auch sehr wichtig war und worauf wir alle gewartet haben. Und zwar haben die Miami Dolphins Left Tackle Terron Armstead gesigned. Und für mich, die wichtigste Verpflichtung. Jetzt kann man natürlich über die gesundheitlichen Probleme sprechen. Also, dass er nie komplett, ich glaube, eine Saison hat er wegen Koronski nicht durchgespielt. Sonst hätte er die durchgespielt. Aber er hat immer in einer Saison ein paar Spiele gehabt, wo er nicht gespielt hat. Da muss man jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Für mich ist es aber sowohl als Spieler ist er natürlich Weltklasse. Ja, es ist ein Top 5 Tackle. Das ist einfach richtig, richtig stark. Und das ist das, was die Dolphins gebraucht haben in dem Moment. Einfach auch, um den anderen Spielern Sicherheit zu geben. Und klar, es ist immer so, dass in der NFL, beziehungsweise in der Offensive Line, ein Spieler alleine macht dich nicht besser. Du kannst mit 5 durchschnittlichen Spielern kannst du mehr erreichen als mit einem Topspieler und 4 Spielern, die unterdurchschnittlich sind. Das ist einfach so. Aber mit Robert Hunt, mit Connor Williams, mit Terron Armstead haben wir zumindest 3 Spieler, wo ich sage, das ist Überdurchschnitt oder Durchschnitt. Und dementsprechend ist das für mich sehr, sehr gut inzwischen. Also für die Dolphins gemessen. Ja. Und da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil das ist auch ein Spieler, der kann vielleicht noch beim Austin Jackson und bei Eckenberg und auch bei Hunt und bei Dieter vielleicht noch mal so mehr Prozente rausholen, als es zum Beispiel Jesse Davis konnte. Ja, das verspreche ich mir zumindest. Aber für mich, einfach eine sehr, 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 sehr wichtige, sehr, 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 sehr gute Verpflichtung, die wir dort getätigt haben. So, gibt es noch eine Verpflichtung oder über irgendwas, worüber ihr bei den Off-Season-Moves jetzt drüber sprechen möchtet? Beziehungsweise möchtet ihr noch was dazu sagen? Tobi?
Naja, man sollte bei Terron Armstead vielleicht nochmal lobend hervorheben, dass der Vertrag, den wir ihm gegeben haben, nun bei weitem nicht so teuer war, wie ich das erwartet hatte. Also ich hatte für den 5-Jahres-Vertrag, den wir ihm gegeben haben, hätte ich jetzt deutlich erwartet, dass der über weit über 80 Millionen liegt, und 75 für 5 ist teuer, klar. Aber wie du schon sagst, Miami hatte den Bedarf und es war der beste frei verfügbare Offensive Lineman, den man kriegen konnte. Miami war in der Favoritenrolle. Alle Fans haben von Greer erwartet, dass er ihn holt, und Greer hat ihn geholt. Und wie du sagst, der Mann ist 31, ist ein Mentor vor dem Herrn, was man so hört, hat diese Rolle in Miami auch schon aktiv angenommen, was man so aus den Medien erfahren kann, und er ist nicht umsonst Nummer 1.
Hervorragend. Schön. Damit haben wir über alle Off-Season-Moves quasi gesprochen. Jetzt seid ihr auch wieder auf dem aktuellen Stand. Wir haben zu allem so ein bisschen was gesagt. Einschätzungen. Ich denke, es wird im Verlauf bis zur Saison hin noch den einen oder anderen Moment geben, wo wir über die ein oder andere Verpflichtung sprechen werden. Gerade wenn die Camps auftauchen, und wir haben in den nächsten Wochen ja auch noch ein bisschen Zeit. Da wir in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen Zeit haben, könnt ihr natürlich gerne uns eure Fragen und alles mögliche Verbesserungsvorschläge auch geben. Nach 3 Jahren Dolphins Drive sind wir immer noch nicht da, wo man nicht an der Spitze, sag ich mal, beziehungsweise geht da bestimmt immer noch mehr. Wenn ihr Tipps habt, beziehungsweise Fragen habt, beziehungsweise irgendwas wissen wollt oder irgendwas mehr in diesem Podcast haben möchtet, dann lasst uns das einfach gerne wissen. Schreibt uns einfach, wo ihr uns schreiben möchtet. Twitter, Facebook, Patreon, whatever, wo ihr uns schreiben könnt, schreibt uns einfach. So, und damit sind wir quasi jetzt so im leichten noch zweiten Teil dieser Folge, und da soll es um Erwartungen gehen. Micho, möchtest du das ein bisschen mal beschreiben, was es damit auf sich hat?
Ja, es war halt so die Frage, was machen wir denn? Und weil tatsächlich so wirklich viel gibt's ja noch gar nicht. Und meine Idee war halt eben, dass wir halt eben nicht hingehen zu Predictions, zu Bold Predictions oder so ganz, ganz oder tief in die Analyse einsteigen, weil das macht zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch wenig Sinn. Aber die Überlegung war so, welche Storylines könnten denn jetzt noch den Rest der Saison prägen? Was erwarten wir? Was für besondere Storylines kann es denn geben? Was für spezielle Erwartungen haben wir an die Saison? Solche Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt hier, ich hab mir tatsächlich Sachen dafür aufgeschrieben. Ich bin bei 6 Stück. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn einer von euch mit seinen Erwartungen oder sowas anfangen würde. Denn ich habe genug Auswahl.
Wow. Tobi, möchtest du einfach mal starten?
Ich habe alle gerade überfordert, die überlegen alle.
Ich bin mit der Aussage überfordert. Ich habe 6, ihr habt alle wahrscheinlich weniger. Also
okay.
Das überfordert mich jetzt gerade. Also
du hast 8.
Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber
okay.
Das wäre schon voll. Ich fange mal mit einer Frage an. Wie viel besser als richtig schlecht macht das Signing von Terron Armstead und Connor Williams mit der O-Line? Wie viel besser als Platz 32 können wir da realistisch erwarten? Gerade auch mit dem veränderten Coaching-Staff. Ich gehe davon aus, dass ich sage, wenn sie 20. werden im Liga-Vergleich, ist das super. Alles drüber ist outstanding. Also, wenn wir es schaffen, in Miami eine durchschnittliche, also eine average O-Line zu haben, dann wäre das im Vergleich zu den letzten Jahren schon Wahnsinn.
Ja, das sehe ich genauso. Bei mir hat sich auch so eine Erwartung irgendwie mit der O-Line beschäftigt. Ich habe sogar gesagt, von wegen, ich erwarte, dass ein Spieler, und das, wie gesagt, das soll keine Prediction sein, mir ist eigentlich egal, auch welcher Spieler es ist, das kann ein Michael Dieter sein, das kann ein Austin Jackson sein, das kann Solomon Kindley sein oder Liam Eichenberg, dass ein Spieler in der Line tatsächlich einen so gewaltigen Sprung nach vorne macht, dass wir einen weiteren soliden Starter haben, zusätzlich zu den 3, die wir sowieso schon haben. Und das ist so eine Storyline, die es gilt zu beobachten, dass im Laufe der Saison wie sich die jungen O-Line-Spieler tatsächlich an einem Armstead, an einem Williams aufrichten, dazulernen und tatsächlich besser werden und vielleicht tatsächlich einige das Versprechen einlösen, das sie mal gegeben haben. Das wäre so eine ganz, ganz wichtige Storyline. Das sehe ich da genauso wie Tobi.
Hast du eine Erwartung? Also wenn du jetzt sagst, so platzierungsmäßig, wenn du sagst, ja, ich erwarte, dass die O-Line im Liga-Vergleich jetzt, weiß nicht, 22, 23. wird, weil das sind so meine.
Ja, so eine Erwartung habe ich jetzt gar nicht mal, weil ich weiß gar nicht, ob die O-Line insgesamt, also die wird individuell wird sie auf jeden Fall besser sein. Was ich aber erwarte, ist, dass mindestens einer unserer jungen Spieler individuell diesen Wahnsinnsschrittsprung nach vorne macht. Dass er ein dauerhaft solider Starter bei uns sein kann. Das würde uns ja dauerhaft extrem helfen. Das erwarte ich wirklich, sowohl von der Verpflichtung von dem Terron Armstead als auch von unserem Coaching-Staff, dass wirklich da ein Spieler nach vorne kommt. Das möchte ich gar nicht an einer generellen Verbesserung festmachen. Aber das ist eine Geschichte, die ich in der Saison genau verfolgen werde. In der Saison eher als im Training, weil im Training werden ja immer gerne mal Leute schnell hochgejubelt. Und wo ich sage, das ist so eine Storyline, da muss man drauf achten, da werde ich genau drauf gucken. Dabei interessiert mich gar nicht so sehr, in diesem Rahmen, interessiert mich gar nicht so sehr, wie gut unsere O-Line werden wird. Wenn ich dran denke, die O-Line von allerschlechtestens sollte sie, ja, also unter die Top 25 muss sie in jedem Falle kommen. Ich meine, wir wollen in die Playoffs, wir wollen Tour wirklich bewerten. Da muss ein Sprung nach vorne kommen. Eigentlich auch, sage ich auch, Richtung 20 muss es sogar gehen, auch wenn das phänomenal gut ist, wie du sagst, Tobi. So ein Sprung ist eigentlich kaum normal, aber wir haben auch so viel jetzt an der Line verändert, das muss in die Richtung Minimum gehen.
Ja, dem würde ich tatsächlich einfach zustimmen. Also, man muss schon im Mittelfeld sein, um halt wirklich oben angreifen zu müssen. Ich meine, wir haben einen Quarterback, der sehr schnell den Ball los wird. Das haben wir jetzt gesehen, dass das in Rekordzeit passieren kann, aber darauf sollte man vielleicht nicht alles ausrichten. So würde ich das beschreiben. Ich würde von meiner Seite aus nochmal ein bisschen ins Bigger Picture gehen, nicht direkt in die Line, sondern meine Erwartung ist grundsätzlich einfach, dass man uns ansieht, dass man sieht, dass wir eine offensive Identität haben. Wie genau die aussieht, ist vollkommen Wurst, aber dass wir einen klaren Plan haben und nicht so wie in den letzten 2-3 Jahren, gerade in den letzten beiden, dass es halt, wir haben eine schlechte O-Line, wir können keinen richtigen Offensiv-Football spielen. Das funktioniert manchmal sieht das gut aus, aber das ist dann vielleicht mehr Glück als Verstand, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Aber ich hoffe einfach, und das ist meine größte Erwartung eigentlich wirklich, dass die Dolphins eine offensive Identität haben. Und dazu gehört halt die O-Line logischerweise auch. Und die Verpflichtungen, die wir getätigt haben mit den Resignings. Das würde ich so als Bigger Picture sehen.
Sehe ich so ähnlich. Ich habe auch gesagt, dass wir mal was Kreatives in der Offense sehen. Nicht nur Standard-Plays. Natürlich, wir wissen, was wir, wenn wir die 49ers als Blaupause nehmen, was wir so ein bisschen zu erwarten haben. Aber die 49ers haben halt eben auch davon gelebt, dass ein Kyle Shanahan durchaus seine Spieler auch kreativ eingesetzt hat. Dass er halt so ein Spieler wie Deebo Samuel, der durchaus mit Lob-Problemen zu kämpfen hat, als Running Back eingesetzt hat und so weiter und so fort. Und so kreative Lösungen, die würde ich mir jetzt auch mal erwarten. Ryan Flores hatte ja in seinem ersten Jahr auch gezeigt, aber wie ich vermute, war es ja weniger Flores als Chet O'Shea, der damals ja OC war, weil komischerweise nach seinem Rückgang hörte das relativ aus. Von daher kann ich das vollkommen unterschreiben, Rico. Das wäre auch bei mir was, dass wir da tatsächlich was Kreativeres sehen und auch sagen, wir haben wirklich eine Offense, die den Namen verdient auf dem Platz. Sehe ich auch so.
Ja, und das ist für mich so das Wichtigste tatsächlich, weil, also ich denke, wir haben eine defensive Identität. Ich denke, das haben wir. Das hat man letztes Jahr gesehen. Ich denke, dass es ähnlich weitergehen wird. Wie genau, muss man da natürlich abwarten, aber da bin ich eher positiv gestimmt und auch die Offense bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt und freue ich mich vielleicht auch ein bisschen drauf.
Aber wo du Defense gerade sagst, du sagst, es geht so ähnlich weiter und ich habe tatsächlich als ersten Punkt aufgeschrieben, der Storyline ist, oder was ich erwarte, ist eine Regression in der Defense. Das heißt, ich erwarte, dass unsere Defense tatsächlich schlechter wird. Gar nicht mal unbedingt nur, weil Brian Flores weg ist, sondern es ist schwer, so ein Niveau dauerhaft hochzuhalten. Natürlich haben wir uns verstärkt, wir haben unsere Schwachpunkte verstärkt. Auf der anderen Seite, Spieler werden erfahrener, Spieler werden aber auch im Alter, bauen sie auch ab. Und insgesamt glaube ich, dass wir nicht mehr darauf setzen können, dass die Defense uns so trägt, auch nicht setzen dürfen. Ich erwarte eine defensive Regression, sehe das aber als nicht so schlimm an, wenn die Offense dementsprechend im Gegensatz aufspringt. Und das ist genau auch so ein Balance-Spiel, was ich beachten werde. Geht unsere Defense Regression einher, kann die Offense das ausgleichen quasi? Denn wie gesagt, dass es eine Regression gibt, das erwarte ich. Nicht nur von den individuellen Stats her, sondern tatsächlich auch vom Gesamten her.
Okay, jein. Also, ich glaube, die Dolphins hatten zwischenzeitlich, haben wir schon defense-mäßig gestruggelt. Das ging halt erst in der zweiten Saisonhälfte, wo wir wirklich durchgestartet sind. Deswegen bin ich mit dieser Regression, weiß ich nicht, weil es war eine Regression schon letzte Saison zu sehen. Daher bin ich da vielleicht gar nicht, also das würde ich jetzt nicht direkt erwarten in dem Zusammenhang. Tobi, wie siehst du das?
Wir werden auf jeden Fall im Pass Rush erheblich besser werden, als wir das letztes Jahr ohnehin schon waren, weil ich erwarte ein Improvement von Jalen Phillips, weil der hat sich jetzt an das Tempo gewöhnt. Das hat man im Verlauf der Saison gesehen, dass er immer besser reingekommen ist. Und durch die Tatsache, dass wir jetzt mit Melvin Ingram noch einen dritten Pass-Rusher in dieser Rotation haben und den anderen beiden eine Pause gönnen können und da konstant dieses Niveau hochhalten können, erwarte ich schon, dass gerade das Spiel der Quarterbacks gegen die Defense der Miami Dolphins kein Spaß sein wird. Ich habe, was die Defense angeht, eine andere Frage auf dem Schirm. Ehrlich gesagt.
Möchtest du die auch stellen, oder?
Ja, ich wollte vielleicht möchtet ihr da ja noch was zu sagen, dass wir erstmal das eine abschließen.
Ich denke, dazu ist jetzt erstmal so, es ist ja so nur eine kleine, wir wollen ja jetzt auch gar nicht so mega ins Detail gehen, weil es ist ja noch off-off-off-Season. Dementsprechend, nee, hau raus, Tobi.
Meine Frage ist, wie geht's mit Javon Holland weiter und wie viel besser kann der noch werden? Das ist so die Frage, die ich mir stelle, weil der hat schon in seiner Rookie-Saison gezeigt, was er kann. Und man kann ja davon ausgehen, dass das zumindest nicht schlechter wird. Also ich bin gespannt, wie er sein Spiel weiterentwickeln kann und ob er es schafft, dann wirklich den Schritt noch zu machen, um einer der besten, ich sag mal, fünf Safeties der Liga zu werden. Weil das Potenzial dazu hat er. Und das hat er angedeutet.
Micho, möchtest du darauf antworten?
Ja, also ich finde das auch eine interessante Frage. Geht so ein bisschen mit der Defense einher. Individuell gesehen sehe ich ihn ja auch extrem weit vorne. Er hat mich auch positiv überrascht. Von daher ist auch etwas, was ich sehr genau beobachten werde. Es ist so ein bisschen, das geht jetzt schon sehr ins Spekulative und sehr ins sehr langfristige gedacht, aber man muss sehen, dass auf Dauer tatsächlich so ein Spieler wie Xavier Howard irgendwann körperlich halt abbauen wird, das habe ich vorhin schon gesagt, dass man Spieler wie Byron Jones oder sowas irgendwann auch nicht mehr wird halten können, man wird in der Defense finanzielle Aderlässe auch haben und so weiter und so fort. Und tatsächlich wäre es interessant zu sehen, ob Javon Holland tatsächlich den Sprung als Chef des Defensive Backfield, als klare Nummer 1 da wirklich hin schaffen kann. Und ich stimme Tobi dazu, das Potenzial dazu hat er gezeigt. Dazu muss jetzt aber eine konstante Weiterentwicklung, ein konstanter Sprung kommen. Und ja, das ist eine interessante Storyline, die man verfolgen sollte.
Für mich ist es tatsächlich, also bei Holland bin ich tatsächlich eher so, okay, wenn er das Niveau hält, passt. Für mich ist tatsächlich im Backfield da eher die Frage, kann sich Byron Jones in die Rolle reinfinden, die bisher Eric Rowe quasi ausgefüllt hat. Weil das ist ja so ein bisschen der Spot, der dann so ein bisschen wackeln würde von Eric Rowe. Oder wird Byron Jones halt nur ein sehr, sehr guter Backup sozusagen, je nachdem mit welchem Personal ich spiele in der Defense. Das ist für mich so ein bisschen, die Gedanken hatte ich vor der Saison schon. Was passiert wirklich mit Byron Jones? Ich sag die ganze Zeit Byron Jones.
Brandon Jones.
Ja, Entschuldigung.
Brandon, war das nicht der Schönling aus Beverly Hills 90210?
Um Gottes Willen nicht,
Joel. Ich wusste, dass ich Tobi damit sofort trinke. Tobi hat sofort Bilder im Kopf.
Ja, habe ich tatsächlich. Also meine Schwester hat das immer geguckt.
Jason.
Du kriegst auch die ganzen Infos über die Frau von Jay Cutler, von deiner Schwester, ne?
Ja, Ian Ziering, den kennt man ja. Den habe ich auch gesehen, wo wir jetzt wieder in der Filmgeschichte sind. Großartige Franchise. Sharknado, großartig. Das ist herrlich.
Welcher von denen?
Der Blonde. Der war am Anfang so. Beverly Hills 90210. Zwischenzeitlich
Ich dachte, Rico meint welchen Teil von Sharknado, aber.
Zwischendurch war er bei den Chippendales und jetzt ist er der große Sharknado-Flüsterer. Großartige Filme. Also allein die Filmidee herrlich, aber egal.
Und wissenschaftlich absolut korrekt.
Natürlich.
Was sonst? Ich meine, holy shit.
Also hier dann eine kleine Filmempfehlung, obwohl das ist schon kein Geheimtipp mehr. Kennt eigentlich schon fast jeder, läuft immer auf Tele 5, glaube ich, sogar häufiger mal. Sharknado 1 bis, ich glaube, inzwischen 6 oder 7.
Ja. Es gibt nicht sogar, ja egal, ich glaube, es gibt fast schon mehr, aber ich weiß es nicht. Aber ja, Sharknado auf jeden Fall Premium.
Du meinst die Adaption Sharktopus oder so? Hier gibt's ja dann auch noch.
Shark Wolf und sowas, ja.
Ja, natürlich. Benito.
Leute, okay, jetzt wird's wild.
Three und Five-Headed Shark.
Naja, das, ne? Wenn wir dann bei Three oder Five-Headed wieder bei unserer Defense wären, großartige Überleitung. Da bin ich mal gespannt, wie gut unsere Secondary wird, weil ihr habt Brandon Jones gerade angesprochen, Eric Rowe, den Altmeister, der so langsam sich Gedanken um seinen Spot machen muss. Über Nick Needham haben wir gesprochen, also was Miami da hinten in der Secondary auf den Platz bringen kann, auch in der zweiten Reihe, ist durchaus sehr bemerkenswert. Und ich bin gespannt, wie sich das alles so eingroovt. Weil gerade in der Division mit denen, wo die Wide Receiver verstärkt wurden, kann man so ein gutes Backfield gut gebrauchen.
Das, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich mit diesen ganzen Sharknado-Zeugs ein bisschen durcheinander gebracht. Also, wow, Leute. Ich glaube, das ist gar nicht das erste Mal, dass wir über Sharknado hier gesprochen haben. Aber
und über haben wir 90210.
Ja, wir können. Ja, genau. Ja.
Mhm. Jason Priestley ist übrigens jetzt Rennfahrer, wen das interessiert.
Und Luke Perry ist tot.
Stimmt. Das ist auch wahr.
Es ist.
Was wir alles wissen, ne?
Hervorragend.
Ja.
Hervorragend. Ihr beiden könntet auch so einen Podcast über.
Ja, und.
Ratsch und Tratsch.
Brian Austin Green hat den großartigen Vogel abgeschossen. Der hat nämlich Megan Fox geheiratet.
Ach so, ich dachte, der wäre Schützenkönig gewesen.
Nee, Schützenkönig, das kann ich eine Live-Coverage von machen. Das ist in Paderborn nächstes Wochenende.
Nice.
Ja, natürlich. Nice.
Ja. Ah, oh mein Gott. Lass es. Micho, was ist deine nächste Erwartung? Komm, hau raus.
Ja, ich habe sie eigentlich auf 3 aufgeteilt, aber fangen wir damit mal an. Ich glaube, wir sind uns allen darüber im Klaren, Jalen Waddle und Tyreek Hill werden unsere Wide Receiver Nummer 1 sein. Und es erwartet ja alle Welt, dass Wide Receiver Nummer 3 Cedric Wilson wird. Ich bin mir da halt eben nicht so sicher. Und das ist halt sowas, was ich sehr, sehr deutlich verfolgen werde, auch schon im Training Camp vor allen Dingen. Ob man vielleicht tatsächlich Gesicki als Wide Receiver Nummer 3 einsetzt, dann oder tatsächlich, und das ist meine Vermutung, dass einer der anderen Wide Receiver, zum Beispiel Isun Kanma oder tatsächlich Preston Williams, diesen Spot noch vor Cedric Wilson ergattern kann und tatsächlich da dementsprechend als Wide Receiver Nummer 3 regelmäßig auf dem Platz stehen wird und Cedric Wilson tatsächlich so ein bisschen zum Backup degradieren wird. Das ist so eine Storyline, also das ist eine Sache, die Geschichte, die ich vermutet habe, weil ich unser Wide Receiver grundsätzlich nach wie vor nicht schlecht finde. Und das ist nicht der einzige Room, bei dem ich so ein Gefühl habe. Das ist tatsächlich so der Gedanke, den ich da sehr genau hin verfolgen werde und genau beobachte. Das heißt, auch schon im Trainingscamp ganz genau, wie machen sich die Wide Receiver und wie sieht da der Roster-Bubble aus?
Interessant auf jeden Fall. Tobi?
Ja, dahingehend, um das nochmal zu präzisieren, hatte ich mir auch die Frage gestellt oder werde ich mir die Frage stellen, was passiert mit Lynn Bowden Jr.? Der hat ja, der ist ja so ein Sleeper, in Anführungszeichen, dass eventuell Mike McDaniel und in der Offense aus ihm so eine Gadget-Spieler machen kann. Und da bin ich gespannt, inwieweit das passieren kann oder passieren wird. Also den habe ich mit auf dem Zettel und ich bin mal gespannt, ob er es ins Roster schafft und wie man ihn dann einsetzt oder ob man ihn dann einsetzt. Das vielleicht als Spannung. Also ich sehe die ersten drei nicht gefährdet. Also auch die Rolle von Cedric Wilson sehe ich jetzt als nicht so gefährdet an. Die Frage ist, was dahinter passiert.
Einiges, alles passiert da. Also ich bin auch gespannt, dann sind wir nämlich alle drei gespannt. Für mich ist es halt Cedric Wilson, hat für mich momentan so ein bisschen, ich sag mal, die Nasenspitze oder die Nase vorne. Und dahinter haben wir halt Isukanma, Williams und Lynn Bowden für mich. Die dahinter so ein bisschen, ja, wer darf jetzt, wer macht jetzt und wer will jetzt. Die aber alle drei auch Potenzial haben, logischerweise. Und da muss man halt einfach schauen, wer am Ende wirklich da auf dem Podium stehen darf. Weil eben dadurch, dass wir so viel mit Running Backs auch spielen werden, Tight Ends, muss man aussehen, wie die eingesetzt werden. Also da ist viel, ja, noch viel Luft, sag ich mal, für Spekulation. Für mich aktuell würde ich aber tatsächlich sagen, Cedric Wilson. Aber eine sehr interessante Entwicklung, wo man sich während der Offseason oder und auch während der Trainingscamps immer mal wieder drauf fokussieren kann. Tobi, hast du noch eine weitere Erwartung?
Naja, also meine Erwartung ist, dass, und da kommen wir dann jetzt mal zu dem Thema, was wahrscheinlich zwangsläufig ist, dass Tua seine Stats deutlich verbessern können. Und dass eben er zeigt, dass durch diesen ganzen Support und durch diese ganze Unterstützung, die wir ihm da an die Seite gestellt haben, er zwangsläufig in der Lage ist, den Anschluss an zumindest einen durchschnittlichen Quarterback der NFL herzustellen. Was man so teilweise in deutschen und amerikanischen Medien liest. Bei manchen ist er Nummer 30, bei manchen Nummer 27, 28 oder so. Und ich sehe ihn nicht so schlecht, wie ihn manch andere sehen. Und ich gehe davon aus, er wird kein Top-10-Quarterback werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Sprung so gravierend sein wird. Aber wir werden einen deutlichen Leistungssprung, den erwarte ich von Tua einfach auch.
Ja gut, wenn der jetzt nicht kommt, dann kommt er wahrscheinlich nie.
Das ist richtig. Und dann werden wir auch, und das erwarte ich dann auch, wenn man merkt, so nach 6, 7, 8 Spielen ist es halt nicht, dann werden wir auch ganz schnell unseren Backup-Quarterback auf dem Platz sehen.
Ach so, ich dachte, wir traden dann für Patrick Mahomes.
Mit Sicherheit.
Dann würde sich aber Terry Kill ärgern, dann kriegt er doch einen weniger akkuraten Quarterback.
Ah, das ist ärgerlich. Schwierig. Aber stell dir mal eine Offense vor mit Jalen Waddle und Terry Kill und Patrick Mahomes.
Ja,
das wäre bitter.
Ja gut, aber das von Tua was kommen lassen, das letztendlich die komplette Entwicklung jetzt mit Tua steht und fällt und dass dieses Jahr das Make or Break it ist. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, oder? Ich glaube, das ist so eine Storyline. Das ist das, was jeder, der auf die Dolphins guckt, sofort sagen wird. Tua ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich die ganze Saison immer wieder über Tua den Kopf heiß reden. Die Frage ist, wann ist der Punkt gekommen, an dem wir die Reißleine ziehen? Also wann ist der Punkt gekommen, reicht es uns, wenn Tua ein Durchschnittsquarterback wird? Reicht es uns, wenn Tua leicht überdurchschnittlich wird? Ist es zu schlecht, wenn er leicht unterdurchschnittlich ist? Das ist so die Frage, was ist die Benchmark? Das finde ich eigentlich noch viel spannender als die Entwicklung von Tua selber. Die Frage zu stellen, was ist die Benchmark? Was brauchen wir von Tua überhaupt, um Erfolg zu haben? Das wird, glaube ich, verdammt knifflig. Weil Rico ist ja, du bist ja komplett anderer Meinung als ich. Ich habe ja durchaus mal die These vertreten, dass wenn du ein gutes Supporting hast, eine gute O-Line hast, du auch mit einem mittelmäßig bis sogar schlechten Quarterback à la Blake Bortles weit in den Playoffs kommen kannst. Und in den Playoffs ist es eh Game to Game. Joe Flacco hat auf diese Art und Weise den Super Bowl geholt und ist damit erfolgreicher als Dan Marino. Und keiner würde sagen, dass Joe Flacco so viel besser ist als Dan Marino. Never ever. Von daher ist da wirklich die Frage, was brauchen wir von Tua und wie weit sind wir bereit, Zugeständnisse zu machen?
Ja, aber wie viele Quarterbacks aller Joe Flacco fallen dir ein, die in den letzten 20 Jahren den Super Bowl gewonnen haben? Mir genau zwei und einer von denen ist Joe Flacco.
Troy Aikman. Ich weiß, der gilt. Eli Manning. Sind schon mal zwei weitere.
Na gut, Eli Manning, in der Zeit, wo er da gespielt hat, würde ich da nicht zuzählen. Ich hätte Nick Foles gesagt.
Genau, den könnte man auch noch nehmen. Also ich bin jetzt nicht alle durchgegangen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber Troy Aikman ist doch schon länger her, oder?
Und viel wichtiger ist die Frage, nochmal, Super Bowl gewinnen, ja. Und es gibt mit Sicherheit auch genug Super Bowls, wo die Mannschaft mit dem stärkeren Quarterback gewinnt. Aber nochmal, auch Super Bowl ist ein Spiel. Und auch in einem Super Bowl kann der bessere bessere Quarterback verlieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel, und ich beziehe das nur auf das eine Spiel, Peyton Manning war beim Super Bowl-Sieg der Denver Broncos damals schlechter als Cam Newton. Zumindest die Saison über und alles drum und dran. Ja? Wie interessanter ist, als wirklich auf den Super Bowl-Sieg zu gehen, weil da gehört noch eine Menge mehr zu, ist für mich tatsächlich, den Super Bowl zu erreichen. Erstmal. Weil das ist der Schritt und in einem Spiel kann viel passieren. Und da, wenn du dahin gehst, da gibt es sehr viele durchschnittliche, vielleicht sogar unterdurchschnittliche Quarterbacks, die das geschafft haben mit dem entsprechenden Team um sich herum. Aber nochmal, die Frage ist halt, wie weit sind wir bereit zu gehen? Welchen Drop-off akzeptieren wir?
Merkst du das gerade, Rico? Ist dir das gerade aufgefallen?
Was genau?
Dass der Erste, der die Dolphins mit dem Super Bowl in Verbindung bringt, Micho war.
Ich hab's ja im Intro schon gemacht.
Ja, von dir erwartet man das ja auch. Machst du ja jede Woche.
Aber
dass wir in einer Saisonvorbereitung Micho so weit kriegen, dass er vom Super Bowl und den Dolphins redet, das ist schon.
Ja, aber
muss der Super Bowl das Ziel sein. Punkt. Das Ziel ist es für mich eigentlich jede Saison, auch wenn es unrealistisch ist.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wer in den letzten Jahren immer wieder in den Conference Championship Games war, es war dieses Jahr NFC, Rams gegen 49ers. So, da hast du bei den Rams einen leicht überdurchschnittlichen Quarterback gehabt, für mein Dafürhalten. 49ers sind, denke ich, hier das, wo sich die Dolphins-Fans dran aufhängen. Das Jahr davor Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, davor 49ers und Packers, davor Rams und Saints. Davor war halt Eagles, Vikings, das war halt wieder so ein, ja. Davor Falcons, Packers, Panthers, Cardinals, Seahawks, Packers, Seahawks, 49ers, 49ers, Falcons, Giants, 49ers, Packers, Bears, Saints, Vikings. Da fallen mir, das ist Eli Manning gewesen, das ist oft Aaron Rodgers gewesen, einmal Tom Brady, Cam Newton in seiner MVP-Saison, Russell Wilson,
Jared Goff.
Ja. Matty Ice. Das sind halt alles, also die Großteil der Spieler, die da sind, sind sehr, sehr gute Quarterbacks gewesen. Und das geht, ist in der AFC, könnte man das so weiterführen. Dieses Jahr Bengals Chiefs, davor Chiefs Bills, Chiefs Titans, Chiefs Patriots, dann Jaguars Patriots, ja, okay, Steelers Patriots, Broncos Patriots, Colts Patriots, Broncos Patriots, Ravens Patriots, Ravens Patriots, Jets Steelers, Jets? Holy shit. Da sind wir schon in 2010, ja. So weit geht das zurück. Jets, Steelers, Jets, Colts. Da sind überall Spieler, also oft halt Tom Brady. Aber du hast halt immer wieder, du hast Big Ben dabei. Du hast einen Andrew Luck dabei. Du hast einen Peyton Manning dabei. Das ist das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, auf, wenn du jetzt einen Top-Quarterback hast, das Fenster ist einfach viel länger offen, als wenn du nur einen durchschnittlichen Quarterback hast. Das ist das, was ich ja mal sage. Und das ist, glaube ich, das, was zumindest jetzt in den letzten 10 Jahren auch überdurchschnittlich der Fall gewesen ist in den Championship Games. So würde ich das beschreiben. Ich glaube, dass du den Super Bowl gewinnen kannst mit einem Team wie die 49ers. Ja, schließlich sind sie bis in das Championship Game. Sie waren sogar im Super Bowl. Ja, du kannst so weit kommen und du kannst auch den Super Bowl gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nach der Saison, wenn du den Super Bowl gewinnst, aber wieder der Top-Favorit bist, ist relativ gering. Meiner Meinung nach. Das ist so meine Einschätzung da nochmal zu. Weil, Michael, du hattest das Thema gerade so ein bisschen aufgebracht. Deswegen dachte ich, ich erkläre das gerade nochmal, was meine Sicht ist, weswegen ich das so einschätze. Und wenn wir jetzt auf Tua schauen, muss Tua super akkurat werden, um halt wirklich, wir sprechen immer davon, dass Tua sehr akkurat und so ein bisschen Drew Brees sein muss. Er sollte, also natürlich, wenn er nachher auf diesem Level von Drew Brees ist, perfekt, aber er muss in diese Richtung kommen. Reicht uns ein Jimmy G 2.0? Das wäre die Frage, die ich habe. Tobi, reicht uns das auf lange Sicht oder reicht es uns nicht?
Nein, würde ich sagen, reicht den Verantwortlichen nicht. Und wenn das so ist, dann wird man sich nach der Saison zusammensetzen und gucken, welche Optionen man entweder im Draft oder durch einen Trade hat. Da wird man tauschen.
Micho, reicht uns das?
Ja. Wenn das drumherum stimmt und Tua dementsprechend, ich sage jetzt mal, auch nicht das Maximum verdient, ich halte ja auch Jimmy G für auch wiederum unterschätzt, glaube ich tatsächlich, dass uns das reicht. Du brauchst einen Quarterback, glaube ich, der in der Lage ist, das System und die Leute um sich rum, also sein Team einzusetzen. Und das kann Jimmy G tatsächlich. Wozu Jimmy G halt nicht in der Lage ist, ist das, wenn es spitz auf Knopf steht, das Spiel an sich zu reißen und das Spiel im Alleingang zu gewinnen. Aber im Normalfall sollte das auch nicht nötig sein. Das kann zum Beispiel in Aaron Rodgers. Wie oft hat er nochmal im Super Bowl gestanden? Das sind so Geschichten, wo ich sage, ich glaube, dass uns das reichen würde. Aber auch da ist die Frage, reicht das dem Ross? Oder sagt Ross, nee, ich will all in, ich will vor meinem Tod den Ring haben. Ja, muss man auf jeden Fall beobachten. Und man wird die Stimmung sehr genau, glaube ich, auch sehen können im Laufe der Saison.
Da gebe ich dir tatsächlich auch recht. Sollte man beobachten auf jeden Fall. Gut. Micho, hast du noch eine Sache, die du ansprechen möchtest?
Wenn ich nur eine Sache ansprechen darf, ja, okay, dann muss ich mich jetzt
Ja gut, ich meine, wir können auch noch drei machen. Ich dachte jetzt nur halt
Ich nehme jetzt mal beide Sachen auf. Ja, ich nehme jetzt mal, ich kann alles zusammenpacken. In eine Erwartung. Meine Erwartung ist, dass es halt jetzt vor den Trainingscamps sehen so Running Back Room, Tight End Room relativ safe aus. Ich erwarte, dass es da allerdings so ähnlich wie bei den Wide Receiver noch erheblich Bewegung geben wird. Ganz besonders bei den Tight Ends. Da erwarte ich tatsächlich einiges an Bewegung. Du hast ihn vorhin angesprochen, Hunter Long. Den werde ich sehr genau beobachten. Denn wenn Hunter Long auch wieder nichts wird, muss man sich irgendwann die Frage stellen, das wäre ein weiterer Bass, und ich finde, ein Drittrunden-Pick ist jetzt nicht unbedingt niedrig, ein weiterer Bass in der Reihe von Greer, und da müsste man auch fragen, wann landet Greer denn bei seiner Draft, wäre auch dann in Bezug auf die O-Line zu sehen, bei seinen Draft-Erfolgen auf dem Hot Seat. Also, dass er die meisten Free-Agent-Verpflichtungen gut hinbekommen hat. Gut, wir haben letztes Jahr da natürlich ein ziemliches, mit Will Fuller ein ziemliches Debakel erlebt, aber sagen wir mal, Benefit of the Doubt, also dass da Chris Greer vielleicht nichts für kann. Aber zu beobachten ist, ab wann wird das Ganze so unruhig, dass wir vielleicht einen neuen GM bekommen, weil die Verpflichtungen von Chris Greer nicht wirklich einschlagen. Das wäre so
eine Frage,
die ich da doch verfolgen würde.
Naja, aber dagegen spricht halt die Klasse aus 2021. So. Dementsprechend ist das für mich aktuell wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil die Klasse war überragend. Es war die zweit, ja, die beste vielleicht nicht, aber Top 3 Draft-Klasse, dementsprechend ist da wenig zu befürchten für Greer, meiner Meinung nach, gerade wenn die Saison gut laufen sollte, sehe ich aktuell nicht so, weil dadurch konnte er das Debakel 2020 ein bisschen retten, und wenn er jetzt wenn Tua nichts wird, sagen wir es mal so, und wir einen Quarterback draften müssen in Runde 1 und der was wird, dann ist er eh safe. So, wenn das nicht passiert, dann hat er eh ein Problem. Dann wird auch er auf dem Hotseat sitzen, weil wenn wir dann nicht genug Erfolg haben, dann wird es auch immer weiter, immer enger für ihn, und ich glaube, dann wird es wirklich, er hat sich jetzt nochmal retten können mit Mike McDaniel, den die Dolphins ja, denke, hoch auf dem Schirm hatten, weil sie ihn ja schon vorher interviewt hatten als OC-Kandidaten, bevor er dann in San Francisco befördert wurde. Aber aktuell sehe ich da, glaube ich, das nicht. Weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
Also, ich gehe davon aus, dass man ihm da noch etwas mehr Zeit gibt und dass man auch dem Projekt McDaniel in Verbindung von mit Chris Greer dann etwas Zeit gibt, dass wir aber spätestens, wenn es dieses Jahr nichts werden sollte, im nächsten Jahr dann davon reden müssen, dass er da schwer unter Druck steht. Also sehe ich, wie gesagt, du hast recht, er hat sich da letztes Jahr und im Zuge dessen, was da jetzt in der Offseason passiert ist, einiges an Positiven zurückgeholt. Die Zweifler sind natürlich da, und wenn die Saison kacke läuft, muss man natürlich drüber reden.
Beantwortest du das deine Frage, Micha?
Ja, doch, klar.
Also die Einschätzung
zumindest. Ja.
Cool. Tobi, hast du noch etwas?
Erwartung? Eine Erwartung? Klipp und klar. Ist sicherlich kontrovers, weil einige das nicht so sehen. Ich erwarte einen Playoff-Sieg. Mindestens einen.
Das ist auch schon fast bei den Bold Predictions.
Nee, das
Holy Smoky.
Das ist keine Bold Prediction. Bold Prediction wäre, wir kommen in Super Bowl, aber ich will endlich mal einen Playoff-Sieg haben.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Wäre schön. Bin ich dieses Jahr noch nicht ganz so dahinter, muss ich gestehen, weil das ist immer so ein bisschen anfällig. First-Time-Head-Coach, ich traue ihm viel zu, aber da muss man dann halt wirklich auch mal ein bisschen nicht gleich so auf Krawall gebürstet sein. Eine Perfect Season zum Anfang würde mir schon reichen.
Naja.
Micho, was sagst du zu dem frommen Wunsch von unserem Kollegen?
Wünschen tue ich mir sogar noch viel mehr. Aber mit damit Vorhersagen bin ich echt noch vorsichtig. Was ich mir aber auch noch wünsche, ist ein Team, das mich begeistert. Das habe ich lange Zeit so ein bisschen vermisst. Es waren gute Spiele dabei. Es waren Spiele dabei, wo wir auch gut gespielt haben, wo wir auch dominiert haben. Aber letztendlich oder größtenteils hat mich das Team in den letzten Jahren mit der Spielart nicht begeistert. Das hätte ich gerne. Dann würde ich auch die eine oder andere Niederlage verkraften. Obwohl ich sie nicht gerne hätte.
Ja gut, ich denke, damit ist auch so ein bisschen die offensive Identität bei mir gemeint, wirklich zu wissen, dafür stehen wir und das, ja, so schätze ich das von meiner Seite aus zumindest nochmal ein. Gut, gibt's noch was, worüber ihr sprechen möchtet, darüber hinaus jetzt?
Nö.
Ich glaube, das reicht für den Anfang, oder? So als kleiner Einstieg.
Ich wollte gerade sagen, für einen kleinen Einstieg, damit die Leute noch nicht gleich wieder mit 2 Stunden dabei sind.
Die allererste Folge vor 3 Jahren war ungefähr die Hälfte von dem, was wir heute hatten, oder?
Wir wollten noch immer eigentlich nur so eine Dreiviertelstunde Stunde machen.
Ja, hatten wir, glaube ich, mal vor, ne?
Ja.
Und müssen wir mal wieder hin.
Ja, bestimmt. Ja, wie viele Folgen wir zu machen in der Woche?
Wir haben uns mal wieder kurz gefasst, so wie die Leute das von uns kennen.
Der Klassiker halt. Der Klassiker. Ha, herrlich. Gut, dann würde ich sagen, es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Es hat mich tierisch gefreut, mal wieder aufzunehmen. Och, es war so schön. Die Pause war wichtig und richtig, aber es wäre jetzt auch schön, dass wir wieder durchstarten und das tun auch die Dolphins. Und wenn ihr mit uns zusammen durchstarten wollt, dann könnt ihr uns supporten. Das geht einmal monetär, einmal non-monetär. Monetär geht das Ganze natürlich über Patreon ab 2,50 Euro im Monat. Dafür kriegt ihr quasi 1 Liter Sprit, nicht mal mehr an der Tankstelle. Jetzt habe ich allen nochmal richtig die die Laune nach oben gedrückt. Ja, bei uns habt ihr keine Inflation. Bei uns bleibt es bei den 2,50 Euro. Dafür kriegt ihr in der Saison ein paar Spielberichte, Live-Geschichten, die ich zur Verfügung stelle. Wir überlegen immer mal wieder dann immer wieder was zu machen, wenn die Zeit es zulässt. Dadurch, dass es ja halt Hobby ist, ist das manchmal nicht so einfach. Und ich hatte zum Draft zumindest meinen Mock-Draft noch draufgesetzt. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte das gar nicht so gerne, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mindestens genauso gut ist es, wenn ihr uns einfach folgt, unsere Folgen hört, uns überall abonniert, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Apple Podcasts, Spotify, whatever, wo auch immer. Und ihr könnt uns auch überall eine Bewertung hinterlassen. Bei Apple Podcast könnt ihr das auch schriftlich machen, uns schöne Grüße schreiben. Auf Spotify könnt ihr zumindest Sterne abgeben. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Auf YouTube einfach den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Und finde es schön, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt euch mindestens genauso gefreut. Und jetzt bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fin's up.